Herzlich willkommen zum jährlichen Cannes-Podcast. Heute mit Rüdiger Suchsland, Lukas Stern, Till Kadewitzke und mir, Frederik Jäger. Wir wollen heute das Cannes-Jahr Revue passieren lassen und vielleicht tatsächlich mit einer allgemeinen Einschätzung. Hattet ihr ein gutes Jahr?
Ja, ich kann ja mal anfangen. Also bei mir ist es tatsächlich, dass ich bin jetzt das fünfte Mal hier und es ist, wenn ich den Wettbewerb betrachte, tatsächlich mit Abstand das schwächste Jahr, was ich bisher hier hatte. Weil tatsächlich wenig Filme, die ich hier gesehen habe im Wettbewerb, ich das Gefühl habe, dass sie in ein paar Jahren sozusagen noch aktuell sind, noch irgendwie sich so anfühlen, wie sich viele Filme angefühlt haben, die ich in den letzten Jahren hier gesehen habe. Und ein paar Filme tatsächlich auch dabei waren, die mich sehr geärgert haben, über die wir wahrscheinlich auch noch reden werden. Genau, aber so insgesamt fand ich doch diesen Wettbewerb erschreckend schwach. Und auch angesichts mancher deutlich besserer Filme in anderen Sektionen, dann auch bedenkenswert, glaube ich, die Frage, wer da eigentlich sozusagen dafür verantwortlich ist letztlich, ob sozusagen Alternativen gegeben hätte oder ob das jetzt so das Kino gerade ist, dieser Cannes-Wettbewerb.
Alternativen wird es ja immer geben, oder, Lukas?
Ja, das merkt man ja eigentlich ganz gut an den Nebenreihen, denn da habe ich eigentlich ausschließlich sehr gute Filme gesehen. Gut bis sehr gute Filme, da gab es wirklich keinen einzigen schwachen Film. Hatte ich natürlich auch Glück mit meiner Filmauswahl, die natürlich auch eher zufällig vonstatten ging teilweise. Aber es ist natürlich schon interessant, dass irgendwie der Wettbewerb, ich teile da ganz Tills Einschätzung, im Großen und Ganzen eher schwach war, wobei es natürlich jetzt auch den einen oder anderen Film gab, der da heraussticht und der natürlich auch ein bisschen drunter leidet, dass er so geframed wurde von schwachen, sehr fragwürdigen Poetiken. Deswegen, glaube ich, komme ich da zu keinem anderen Urteil jetzt, was den Jahrgang als Ganzen betrifft.
Kannst du widersprechen, Rüdiger?
Ja, ich kann widersprechen. Ich sehe das ein bisschen anders. Also ich kann den Wettbewerb nicht erschreckend schwach nennen. Ich glaube, dass das ein Wettbewerb war, der im Vergleich zu denen der letzten Jahre wahrscheinlich schwächer war. Aber schwächer heißt noch nicht schwach. Ich glaube, das fast jeder der Filme im Wettbewerb. Es gibt sicher 4, 5 Ausnahmen. Aber die gibt es, glaube ich, auch jedes Jahr. Es gibt jedes Jahr in den Wettbewerben 4, 5 Filme, wo wir uns dann zumindest bei einigen davon auch einig waren, dass die nichts taugen. Und die gibt es auch diesmal bestimmt. Ich glaube aber, dass ansonsten alle anderen, wir haben 19 Filme, also sagen wir mal 15 davon, über den Daumen, dass die, wenn sie in einem Wettbewerb von der Berlinale gelaufen wären, von uns als einer der stärksten Filme dieses Wettbewerbs eingeschätzt worden wären. Und wenn sie in Locarno oder in Venedig laufen würden, dass man dann die durchaus ernst nehmen würde. Ich glaube, es gibt so eine gewisse zwei Syndrome, die hier zusammengehen kann. Das eine ist sozusagen ein Luxusproblem, dass man verwöhnt ist mit sehr, sehr guten Filmen. Und auch in diesem Jahr gab es ein paar sehr, sehr gute Filme. Und dass man dann im Verhältnis zu diesen sehr, sehr guten Filmen die anderen dann schwach findet. Und dann glaubt man, die sind an und für sich schwach und nicht nur im Verhältnis.
Ist es ein Problem, verwöhnt zu werden mit sehr guten Filmen?
Nein, nein, das ist kein Problem. Das ist nur ein Problem dann für die Beurteilung des einzelnen Films. Also genauso wie man, wenn man einen ganz schwachen Wettbewerb sieht, zum Beispiel bei der Berlinale, dann über den einen oder anderen Film sagt, na, der war ja doch noch ganz okay. Dann war der noch ganz okay für den schwachen Wettbewerb, aber eigentlich an und für sich kein richtig guter Film. Das könnte man zum Beispiel in diesem Jahr, glaube ich, über den ungarischen Sieger in Berlin sagen. Aber wir reden jetzt nicht über die Berlinale. Nur, ich glaube, der andere Punkt ist dann so eine gewisse Miesepetrigkeit, die was mit Erschöpfung zu tun hat. Das ist auch nicht nur was Deutsches. Ich kann sagen, das geht bei den lateinamerikanischen, spanischen Kollegen, geht das vielen auch so. Da zumindest weiß ich das. Bei den Türken, glaube ich, auch. Wir sind hier natürlich unter Bedingungen, wo wir am Tag, also in meinem Fall, 4 Filme so im Schnitt sehen und dann noch schreiben und dann noch Radio machen und dann, wenn man dann auch noch ein bisschen Spaß hat, wie du das formuliert hast vorhin, Frederik, also wenn man auch dann mal Leute trifft, noch was trinken geht oder so, dann schläft man wenig und dann ist man müde. Und ich glaube, das ist hier, das dauert ja auch länger als die Berlinale und als Venedig, dass hier in Cannes diese Müdigkeit, die war auch in den letzten Jahren immer schon da. Ich glaube, wir haben alle so nach einer Woche ist man irgendwie ein bisschen durch. Und dann geht es einfach noch weiter. Und ich bilde mir ein, dass wir auch im letzten Jahr und vorletzten Jahr gesagt haben, bestimmte Filme waren schwach. Die haben wir dann, wenn wir die dann nochmal gesehen und drüber geschrieben haben, ein halbes Jahr später auf einmal ganz okay gefunden. Und ich glaube, das müssen wir in Rechnung stellen. Also man muss hier
ganz. Was hat sich denn verändert im Verhältnis zu früheren Jahren? Weil diese Müdigkeit, ist das eine 2017er Müdigkeit?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass das eine typische Cannes-Müdigkeit ist. Die hat vielleicht eher was mit dem Medienwandel zu tun, dass wir alle gezwungen sind. Also ihr macht sowieso online, ich mache auch online. Ich habe keinen Grund, mich zu beklagen, aber ich bin natürlich gezwungen, relativ viel Output zu liefern. Und auch wahnsinnig viel, wenn ich Radio mache, dann diese Radiovorbereitungen. Da gehen ja 3-4 Telefongespräche pro Beitrag mal locker voraus, wo man irgendeinen Scheiß organisieren muss, sich das Studio organisieren muss. Und ich habe das schon den Eindruck, wenn wir an frühere Zeiten denken, wo der Filmjournalismus dann daraus bestand, dass man am Ende bei der Frankfurter Rundschau, der Wolfram Schütte, am Ende nach dem Festival einen großen Beitrag geschrieben hat. Der war dann eine ganze Seite oder sogar eine Doppelseite in der Rundschau lang. Das hat er danach geschrieben als Resümee. Das ist natürlich eine ganz andere Zeitökonomie. Und man kann schon sagen, dass es früher in der Hinsicht, das Kritikerleben war schöner früher, auch in Cannes. Da waren auch einfach viel weniger Leute da.
Aber Rüdiger, das hat sich nicht zwischen 2016 und 2017 Nein. geändert. Also
nee, ich sage ja, die Filme, werden immer schwächer.
Ja, die Filme sind doch andere als sonst. Ich glaube, ein großer Unterschied noch, den ich sehe, ist die Programmierung. Also die Reihenfolge der Filme ja. und die Dramaturgie, die sich durch so ein Festivalprogramm ziehen kann oder sollte. In anderen Jahren hat das funktioniert. In diesem Jahr gibt es verschiedene Ballungen. Also bizarrerweise Filme, die miteinander zusammenhängen, werden zusammengezeigt. Wir hatten jetzt ganz zum Schluss des Festivals eine Ballung an Thrillern oder Filmen, die gerne Thriller wären. Von Good Time der Safdie-Brüder über You Were Never Really Here, von Lynn Ramsey, François Ozons Film L'Amant Double und den Roman Polanski, die alle innerhalb kurzer Zeit liefen und die man eigentlich, wenn man so ein Festival kuratiert, als Interpunktionen setzen würde. Also da gab es sicherlich, wie es bei solchen Programmierungen immer, sie gibt andere Kriterien, nach denen man dann die Filme platziert, aber es war sicherlich nicht günstig.
Ich glaube, der hat das teilweise absichtlich gemacht. Also der hat so Paare zusammengetan, Filmpaare. Ist mir auch aufgefallen. Bin ich mir sicher, da müsste man echt mal gucken, ob das letztes Jahr auch schon so war oder in früheren Jahren. Allemal weiß ich, dass das Marco Müller in Venedig immer gemacht hat. Da waren oft Filme, die einander wahnsinnig ähnlich waren. Die liefen direkt nebeneinander oder von einem Tag auf den anderen. Und das kann durchaus funktionieren, weil natürlich ein Festival, wie du gesagt hast, eine Dramaturgie hat, also eine eigene Geschichte erzählt. Ein Festival ist was Eigenes. Wir schreiben ja nicht über Filme hier, zumindest ich tue das nicht, sondern ich schreibe über ein Festival und über das, was gezeigt wird. Und dem einzelnen Film als einzelnen Film gerecht werden, das kann man ja später in der Kritik, wenn er rauskommt.
Das machen wir natürlich anders. Also wir schreiben ja über einzelne Filme. Ja. Insofern stimmt, ja. Ist es im Textformat anders. Andererseits nimmt man die Filme in einem Zusammenhang wahr. Also in einer Reihenfolge und eben auch in gewissen Paarungen oder größeren Zusammenhängen noch. Also es gibt sicherlich einen Zusammenhang der Moral. Es gibt eine ganze Reihe an Filmen, die liefen vor allem zu Beginn des Festivals mit Filmen, die es uns zeigen wollten. Würde ich sagen, mit Filmen, die uns belehren wollten, mit didaktischen Filmen und vor allem mit Filmen, die uns zeigen wollten, wie schlecht denn die Welt ist. Ich denke da an Filme wie den russischen Film von
Novelize, von
Zwergenzelf. Danke. Genau. Natürlich gehört dazu auch ein Film von Michael Haneke, wobei ich glaube, dass der ein bisschen anders ist, Happy End. Dann gibt es auch den Film, der ein bisschen damit zusammenhängt, vielleicht den Sergej Losnitsa, A Gentle Creature oder Die Sanfte auf Deutsch.
Der sehr spät kam, muss man sagen. Aber die
der kam deutlich später, früh. Genau. Mhm. Es gibt noch Jupiter's Moon von Cornel Mundruczu. Mhm. Und es gibt auch noch vielleicht der größte Streitpunkt hier auf dem Festival, vielleicht auch in unserer Runde, der Film von Ruben Ostlund, The Square.
Ja.
Und natürlich Yorgos Lanthimos mit A Killing of a Sacred Deer.
Genau.
Der da, glaube ich, schon irgendwie auch sehr dezidiert und gut in die Reihe Östlund und Zwiaginzew passt. Und das auch eigentlich im Grunde so eine Ballung bildete am Anfang des
Festivals. Können wir das so bezeichnen, dass das misanthropische Filme sind? So habe ich das genannt, dass das Filme sind, die tendenziell den Menschen nicht mögen.
Ich würde sagen, Losnitsa da ausnehmen. Ich glaube, das ist ein extrem humanistischer Filmemacher. Ein
humanistischer?
Ja.
Oh, das finde ich überhaupt nicht. Über den werden wir uns dann streiten. Gerne. Gleich oder nachher.
Mhm. Können wir direkt. Oder vielleicht noch ein Wort zu diesem, weil du vorhin von der sozusagen dem Ermüdungssyndrom gesprochen hast. Mhm. Und ich glaube, das ist bei mir in diesem Jahr genau nicht der Fall, wie es in der Berlinale oft ist. Also da geht es mir oft so, dass ich sozusagen einen Film nach dem anderen gucke und die sind mir eigentlich oft sehr egal. Und das Problem in diesem Jahr war weniger Ermüdung. Also auch viele der Filme, die ich als erstes gesehen habe, hatte ich sofort eher eine Abneigung gegen. Sondern tatsächlich Filme, die ich auf eine bestimmte Art und Weise unterschiedlichen Gründen einfach falsch finde. Und das würde mir, glaube ich, sehr ähnlich gehen Unabhängig davon, in welchem Kontext ich sie sehe, ob auf der Berlinale oder in Cannes oder in einer Pressevorführung.
Also wenn wir mal so einen Film nehmen wie den Zwaginzew, Loveless, der erste Russe, der auch als erster Wettbewerbsfilm gezeigt wurde. Das ist ein Film, kann ich gleich sagen, den ich nicht mag. Ich würde aber gleichzeitig sagen, das ist ein Film, der in mancher Hinsicht vom Filmemachen her natürlich eine Stärke hat. Man kann den nicht so abtun und kann sagen, das ist ein Scheiß, weil der ist auch nicht missglückt anhand der eigenen, also anhand dessen, was er sein will. Und das ist ein Film, der mir sowohl von der Ästhetik her und von der ganzen Erzählweise und Machart als auch von der Welt, die er zeigt und den im weitesten Sinn politischen, moralischen Positionen her hoch unsympathisch ist. Aber der hat trotzdem, finde ich, eine Kraft, die eher über das Festival auch sich hält oder vielleicht sogar stärker wird. Ich meine, es gibt ja das immer, dass manche Filme gewinnen mit dem Abstand, den man zu ihnen hat und andere dann auch wieder total nachlassen, wo man erst dachte, die sind ganz gut und dann hat man sie doch vergessen nach 2 Tagen.
Also bei mir hat er nichts gewonnen, der Film. Ich finde das Wort ganz richtig, das Till nennt. Der fühlt sich falsch an. Und das heißt nicht, dass an dem Film nicht auch tatsächlich einiges zu bewundern wäre. Also der Film hat inszenatorische Qualitäten. Der Film ist in der Lage, Bilder zu bauen und Atmosphären zu modulieren. Und ich glaube gleichzeitig, dass der Film richtig falsch ist, in dem, was er uns anbietet, eigentlich für eine Perspektive und dem, was er von der Perspektive her behauptet. Weil ich glaube, dass die Behauptung auch eine falsche ist, nämlich die irgendwie so eine Kommunikation über eine russische Gesellschaft. Das ist natürlich auch ein Film, der sehr symbolträchtig ist, der besonders viel erzählen will, der immer wieder Bilder gestaltet, die mehr aussagen sollen, als drinsteckt. Und der die Figuren sehr stark, fast schon karikiert, also auf eine Art und Weise ausstellt, die mir unangenehm ist und bei der ich mich frage, inwiefern kann man gleichzeitig ausstellen und ein Erkenntnisangebot liefern. Ich glaube, dass sich das gegenseitig ausschließt.
Ich würde gerne kurz, bevor wir über den Film reden, einfach für die Hörer, glaube ich, ist es nützlich zu sagen, in 3 Sätzen, das ist ein Film, der im Russland von heute spielt, der anfängt mit einer Sequenz über einen Jungen, der aus der Schule kommt, der dann zu Hause ist und dann bekommt man relativ schnell mit, die Eltern trennen sich gerade. Und die Wohnung wird auch aufgegeben und dann hört man die Eltern miteinander reden, dass eigentlich und begreift, dass eigentlich keiner von den beiden Eltern das Kind wirklich haben will. Der Junge weint und man lernt dann in der nächsten halben Stunde die Eltern mit ihren jeweiligen neuen Geliebten kennen. Die Frau von dem Vater ist die neue Frau, ist sogar schon schwanger. Er wird also eine neue Familie gründen und dann kriegt man mit, eines Morgens geht der Junge nicht zur Schule, sondern haut irgendwie ab. Das ist nicht so ganz klar, aber die Kamera sagt uns in so einer Sequenz, die etwas bedroht und raunend, finde ich, auf so ein Treppenhaus blickt, dass da jetzt was passiert. Dann ist das Kind verschwunden und es geht eigentlich den Rest des Films plötzlich darum, dieses Kind zu finden. Die Polizei macht nicht viel und eher das Falsche. Dann gibt es eine private Organisation, die den sucht. Und wir Zuschauer können bis zum Schluss denken, vielleicht hoffen, dass er wiederkommt, aber das tut er nicht. Und dann gibt es eine Art Epilog, 3 Jahre später. Da hören wir plötzlich aus den Nachrichten vom Ukraine-Krieg. Wir sehen die Eltern mit ihren jeweiligen neuen Partnern in getrennten Wohnungen, das gleiche Fernsehprogramm laufen und melancholisch bis depressive, ausdruckslose Gesichter haben und offensichtlich traurig sein und ein Plakat, Suchplakat, vergilbt. Das ist also das, was der Film zeigt ungefähr.
Ja, man kann vielleicht irgendwie jetzt anhand der Beschreibung auch mal das nochmal kurz schließen mit der Frage der Moral, die irgendwie eine Rolle spielt, beziehungsweise kann man das gleich auch zuspitzen mit der Frage nach Verantwortung. Ich glaube, das ist irgendwie das große Wort, was überall eine Rolle spielt und es geht auch in sehr, sehr vielen Filmen, nicht nur in den Filmen des Wettbewerbs, sondern auch in sehr vielen Filmen der Nebenreihe geht es immer um so eine Grundfigur der Verantwortung und das ist die Eltern-Kind-Beziehung. Und das Problem von Loveless ist, glaube ich, einfach das, dass er Verantwortung oder dieses Moralproblem auf eine Art und Weise behandelt, die darauf hinausläuft, dass dann sozusagen den Tätern, den bösen Eltern, den Eltern, die sich nicht kümmern, die sozusagen zur Liebe nicht fähig sind, so ein sein, das habt ihr jetzt davon, serviert.
Genau.
Und das ist natürlich irgendwie eine Position, mit der man irgendwie Probleme haben kann und die wahrscheinlich einfach auch nicht sonderlich weit führt, wenn man sich fragen will, wie das Thema der Verantwortung im Kino irgendwie fruchtbar zu einem Thema überhaupt werden kann. Sozusagen. Bei dem Zwaginzew, und das betrifft auch den Östlund-Film und auch den Lanthimos-Film, genauso sozusagen, gibt es schon ein fixes Konstrukt, wie wird das gedacht, was hat Moral sozusagen, wie muss Moral irgendwie aussehen, wie muss danach irgendwie gehandelt werden, und das passiert eben nicht und dann wird man eben bestraft.
Wir haben immer Familien und Kinder in diesen Filmen.
Genau,
das ist ja auffallend gewesen. Und sogar am Schluss nochmal erleben wir das in anderer Weise bei Fatih Akin oder bei Len Ramsey auch, dass so eine Kinderfigur da ist, aus deren Perspektive manches erzählt wird, bei Len Ramsey insbesondere. Bei dem Haneke und bei dem Lanthimos und auch bei Östlund natürlich sind das ja auch kaputte Familien bis zu einer gewissen Weise. Beim Lanthimos am wenigsten, wobei ich da auch so einige Indizien für Kaputtheit finde. Aber bei dem Östlund, da ist die Hauptfigur ein Kunstkurator, der geschieden lebt oder getrennt offensichtlich und der von seinen beiden Töchtern nur am Wochenende besucht wird, der sonst alleine lebt und auch Affären hat, offenbar mehrere, und darauf achtet, nicht mehr nochmal Vater zu werden. Das will er offensichtlich nicht. Und das ist ja auch dieser Punkt, bei Zwaginzew, vielleicht auch bei Östlund, schwebt so ein Vorwurf im Raum, du willst nicht deine elterliche Verantwortung haben oder nicht Eltern sein gegenüber der Hauptfigur. Also es sind Hauptfiguren, die nicht geliebt werden von ihren jeweiligen Regisseuren und Autoren, ja in beiden Fällen, glaube ich auch. Bei Haneke würde ich auch sagen, der liebt seine Figuren nicht. Es ist auch für mich eine der entscheidenden Fragen, ob ein Regisseur seine Figuren lieben muss oder lieben sollte oder was er für ein Verhältnis zu ihnen haben sollte. Ich bin eher dafür, dass Regisseure ihre Figuren mögen zumindest oder ihnen was abgewinnen können, ihnen auch etwas Gutes geben.
Man kann vielleicht noch sagen, dass sein letzter Film hieß Leviathan, lief auch in Cannes und hat auch viel mit Metaphern gearbeitet und ist dennoch, finde ich, sehr anders.
Ungleich besser,
klar. Das ist das eine. Das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass die Konstruktion sehr viel interessanter und ambivalenter ist. Und dieser Film jetzt hat eine sehr lineare Erzählung, hat wenig Angebote eigentlich an Deutungen in verschiedene Richtungen, sondern es ist wirklich so eine Kanalisierung der Erfahrung auf eine Form von Entfremdung und eine Kritik des modernen Russlands.
Also eine kulturpessimistische Kritik, auch vielleicht des modernen Lebens, nicht? Weil die werden ja auch gezeigt, wie sie so arbeiten an ihrer Arbeitsstelle und wie im Grunde überall Lüge und Betrug herrschen. Ich finde ihn auch einen frauenfeindlichen Film übrigens, weil bei Zwaginzew, abgesehen wie er die jüngeren Frauen zeigt und wie er auch in vielen Sexszenen sie inszeniert, gibt es ja da auch sehr viele, auch am Rande, Mütterfiguren, die immer negativ sind. Eine Arbeitskollegin der weiblichen Hauptrolle zum Beispiel nennt ihre Tochter eine Kuh, die dumm und ungebildet ist und keine Perspektive hat. Eine andere Mutter rät ihrer Tochter, den Mann, mit dem sie jetzt zusammen ist, möglichst auszuquetschen. Und solche Szenen haben wir da drin. Also es ist ein frauen- und mütterfeindlicher Film.
Die Frauenfeindlichkeit sehe ich auch. Übrigens ist es keine Absicht, dass in unserer Runde keine Frau dabei ist. Bei der Gelegenheit, da die netten Kolleginnen, die wir gewinnen wollten, schon abreisen mussten.
Die wollten vielleicht nicht mit uns reden. Aber die Unnetten wollten wir nicht gewinnen.
Genau, diese Frauenfeindlichkeit wollte ich auch nochmal drauf sprechen kommen, weil die ja interessanterweise auch immer so verschaltet ist mit diesen neuen Medien und den Smartphones, die alle haben. Und es sind tatsächlich fast immer, sagen die Frauen, die irgendwie Fotos machen, auf ihr Handy starren. Am Ende gibt es noch so eine Nebenfigur, das ist irgendwie die Tochter eines der neuen Geliebten, die dann skypt aus Australien, oder ich weiß gar nicht, wo ist sie.
Und, in Lissabon ist die.
In Lissabon, okay, die komme ich aus Australien. Ja. Die dann irgendwie auch, sagt der Vater irgendwie so, ja, ich würde dich gerne mal wieder sehen. Und sie sagt, ja, ich sehe dich doch gut auf dem Bildschirm und sowas. Also es geht sozusagen immer um diesen klassischen Entfremdungsmarker irgendwie der neuen Medien, die halt irgendwie da immer sehr weiblich auch konnotiert ist. Also den Punkt sehe ich schon auch in diesem Film sehr stark und sehr problematisch. Aber vor allem, genau, wenn wir über Verantwortung reden, könnte man ja sozusagen den Punkt machen, dass dieser Film geht ja nicht um Verantwortung, sondern um Verantwortungslosigkeit. Also sozusagen, wie du gesagt hast, ist sozusagen negativ definiert. Man sieht das, was sozusagen fehlt, und eigentlich macht der Film sich sozusagen zum Gegenpunkt und sagt, ich mache diesen Film und ich habe die Verantwortung. Und das ist, glaube ich, was ich auch dem Östlund und dem Lanthimos vorwerfen würde, dass es gar nicht darum geht, ob sie ihre Figuren lieben oder nicht, sondern dass sie sozusagen sich gar nicht so für sie interessieren, sondern sich eigentlich mehr für ihren eigenen Film interessieren.
Zumal diese Figuren ja auch einfach... gerade bei Östlund ist das ja sehr auffällig, sozusagen. Das ist ja im Grunde keine Figur, sondern das ist ja eigentlich eine Art Modell oder eine Art Typus. Also da geht es überhaupt gar nicht darum, dieser Figur jetzt irgendwie ein Leben einzuhauchen oder so, wenn man das vielleicht so sagen könnte, sondern es geht irgendwie schon darum, irgendwie einen Typus hervorzubringen, an dem man dann gewisse Probleme, so wie sie eben diese super gescheiten Regisseure da erkennen wollen, exemplifizieren können. Mhm.
Also Ruben Östlund, The Square. Ruben Östlund ist ein schwedischer Regisseur, der vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren glaube ich sogar erst oder drei, mit The Tourist, der hieß auch Force Majeure und Avalanche, ich weiß gar nicht, hieß er bei uns The Tourist, glaube ich, der Film kam ins Kino.
Der hieß Höhere Gewalt,
genau, eben, ja, Force Majeure, genau. Und der hat diesen Film gemacht, hat auch einen Preis gewonnen in der Quinzaine, in der Certain Regard, er war davor in der Quinzaine. Und ist jetzt
Mit Play
und ist jetzt zum ersten Mal im Wettbewerb, der einzige, der neu im Wettbewerb war zum ersten Mal. Und The Square ist ein Film, wo er einen Kunstkurator in Stockholm vorstellt.
Aber was meinst du mit zum ersten Mal? Also Safdie-Brüder waren auch noch nie im Wettbewerb. Also.
Oh, dann täusche ich mich. Ich dachte, er ist der Einzige, der erstmals im Wettbewerb war.
Ich habe jetzt die Statistik nicht, aber zumindest die Safdie-Brüder waren auch noch nie im Wettbewerb.
Okay. Und gut, also Östlund jedenfalls erzählt von einem Kunstkurator in Stockholm, der in mehreren Szenen gezeigt wird, am Anfang vor allem in seiner Arbeit. Dann geht sein Handy, da ist übrigens eine männliche Hauptfigur, die ziemlich an seinem Handy hängt, auch aus guten Gründen. Das wird ihm gestohlen und es kommt halt so zu mehreren moralischen Grenzüberschreitungen, zumindest vom Regisseur als moralische Probleme geschildert. Und da kann man sich ja auch über manches streiten. Ziemlich konstruierte Geschichte, das Handy wird gestohlen, er kann es orten, dass es in einem bestimmten Haus ist und zusammen mit einem Arbeitskollegen verteilt er dann so Zettel, die diese Bewohner, das sind Dutzende im Haus, bedrohen. Das ist eher so ein sozial schwaches Viertel und entsprechend viele Migranten und prekäre Arbeitende in diesen Häusern. Und das führt tatsächlich dazu, dass er sein Handy und seine Geldbörse zurückbekommt. Allerdings bekommt er dann bald auch zunächst anonyme Bedrohungen, die dann etwas klarer werden, dass er die Familie beleidigt habe. Und dann gibt es eine Affäre mit einer Journalistin, bei der dann eher nach dem Sex gibt es einen ins Absurde gezogenen Streit um das gefüllte Kondom, das er sozusagen selber wegwerfen möchte, offensichtlich weil er den Verdacht hat, dass sie von ihm schwanger werden will. Und es gibt eine Kunstinstallation, die The Square heißt, wo ein Raum bezeichnet werden soll, in dem alle Menschen gleich sind, was sie offenbar woanders nicht sind. Und dann spielt diese Affenfigur doch eine ziemlich wichtige Rolle. Das kann man dann auch als eine Metapher für den Mann an sich sehen. Also es gibt eine Affenkunstinstallation in dem Museum, was er kuratiert. Und dann gibt es später eine Art Galaabend, bei dem ein Performance-Künstler, der diese Installation auch gemacht hat, also ein Mann, fast nackt, sich wie ein Affe gebärdend, bewegend und schreiend zur Unterhaltung dieser abendfestlich angezogenen Abendgäste auftritt. Und diese Szene geht aus dem Ruder in dem Sinn, dass dieser Künstler dann irgendwann zusammengeschlagen wird von einigen der Männer dort im Smoking. Solche Szenen gibt es. Also gewissermaßen entsteht die Geschichte nicht aus einem ganz klaren Plot, sondern aus verschiedenen Szenen, die auch bestimmte Wiederholungen von Leitmotiven haben, die aneinandergereiht werden. Es ist alles ziemlich exquisit, ein bisschen clean fotografiert.
Wobei es, Rüdiger, einen Plot ja durchaus gibt, nämlich den des gestohlenen Geldbeutels und des gestohlenen Handys, die er versucht zurückzuholen, über die eine Beziehung hergestellt wird zwischen dem Kurator und einem Sozialbaukomplex und die Welten irgendwie zusammengeführt werden und kollidieren sollen.
Genau. Und es gibt dann, ja, wenn man so will, Schuldgefühl. Also man kann ja sagen, diese Figur ist einem und soll einem auch nicht sympathisch sein am Anfang. Und wir sollen zumindest sehen, wie er in seinem Selbstbild erschüttert wird und versucht, ein besserer Mensch zu werden. Kann man das so ausdrücken?
Es gibt so eine Sequenz, ja. Es gibt eine Montagesequenz, die in diese Richtung geht, die von einer Läuterung erzählt. Also ich weiß nicht genau, in welchem Verhältnis der Film zu dieser Sequenz steht, in der sich der Kurator bei den diversen Anwohnern dieses Gebäudekomplexes, den er Böses getan hat, sich bei denen entschuldigt. Was diese Montagesequenz bedeutet oder wie sie genutzt wird, ist mir nicht ganz klar.
Ja. Ich verstehe die Szene auch nicht, weil sie eigentlich überhaupt gar nicht zu dem passt, wie ich das Programm dieses Films irgendwie verstanden habe. Ich glaube tatsächlich, eines der zentralsten Bilder dieses Films ist, wenn er an dem Computer sitzt und dann über die Karte sagen, trackt, wo ist sein gestohlenes Handy und dann eben diesen Ort herauskriegt, also diese Plattenbau im Grunde, wo es dann ist. Weil im Grunde macht er das, also er macht eine Karte. Und das soll auch irgendwie klar sein, das soll irgendwie... Es ist so ein Blick von oben, so eine Vogelperspektive. Es ist ein Parcours im Grunde dieser Film. Ein Parcours, in dem man eben sozusagen ein Moralparcours, also da, wo man eben an verschiedene Hindernisse stößt, verschiedene Hindernisse überschreitet, an verschiedenen hängen bleibt. Es ist ja auch kein Zufall beispielsweise, dass diese beiden Welten, von denen wir sprechen, also irgendwie diese Kunst High Society der Stockholmer Innenstadt und dieser Plattenbau nur, und das passiert öfter in diesem Film, durch eine ewig lange Tunnelfahrt verbunden sind. Also da gibt es auch ganz klare Markierungen, wie steht eigentlich welcher Ort zu welchem in einem Zusammenhang. Und das ist ihm eben schon wichtig. Und dann scheint mir irgendwie, dass diese Szene mit dem Affen, der dann da ausrastet und dann auch quasi anfängt, eine der Frauen aus dem Publikum mehr oder weniger zu vergewaltigen, eher mehr also als
ein
weniger.
Ein Mensch als Affe.
Ja, ein Mensch als Affe, genau. Ein Performance-Künstler. Weil mir dann schon scheint, dass Ruben Östlund sich im Grunde das wünscht. Ja, dass man sozusagen mit seiner Karte auch genauso umgeht, dass man das alles einreißt. Das will er. Er will irgendwie, dass man gegen diesen Film aufgebracht wird. Und er will wahrscheinlich, dass man die Leinwand kaputt macht. Mhm. Und das ist natürlich eine Art von Provokation. Dafür ist der Film einfach zu einfach gebaut und zu... Ja, also ich kaufe ihm sozusagen nicht einfach alles ab, was er mir da vor die Nase setzt.
Also ist der Östlund für dich ein filmischer Hassprediger?
Das ist schwierig, ist ein Hassprediger.
Naja, du sagst, er will, dass man das alles einreißt. Also er predigt gewissermaßen den Hass auf das, was er zeigt.
Auf den eigenen Film, meintest du jetzt?
Auf den eigenen Film eigentlich eher. Ich glaube, das ist schon so eine Art Provokation. Aber irgendwie quasi Östlund würde das nie wehtun. Östlund wäre immer schon woanders, der wäre ganz oben.
Und ich glaube, Lukas trifft schon einen richtigen Punkt, dass es hier zentral um Provokationen geht. Ich würde es im Plural sagen, weil ich glaube, das macht den Film auch für mich interessant, selbst wenn ich ihn insgesamt ebenfalls ablehne. Und ich meine es auch so. Hat der Film verschiedene Ebenen und verschiedene Ansätze zur Provokation. Die uninteressanteste Provokation ist die, wie er mit dem Kunstmilieu umgeht. Also hätte man in den 80er Jahren nicht anders gemacht. Eine bestimmte Form von Kunst, die sich nicht sofort vermittelt, nämlich eine Konzeptkunst oder eine Aktionskunst, auszustellen als willkürlich. Und das ist also für mich der uninteressanteste Teil. Aber es gibt durchaus Punkte, an denen es interessant wird und hauptsächlich eigentlich in den Momenten, in denen es eine Kommunikation gibt zwischen den Geschlechtern. Es sind ja Prototypen und in dem Sinne auch ist die Figur, die von Elizabeth Moss gespielt wird, finde ich auch die interessanteste, weil sie eigentlich so etwas reinbringt, das die Figur eigentlich ein bisschen aus der Bahn bringt. Und diese Grundfeste, die ansonsten eingerissen werden mit so moralischen Fragen, die sind für mich sehr aufgesetzt. Wobei die Geschlechterfragen, die diskutiert werden, auf eine Art und Weise direkter sind und eher was treffen. Ich finde, dass der Film in einzelnen Szenen besonders und als Ganzes auch ein reaktionäres Programm fährt. Ich glaube, dass der Film darauf angelegt ist, bestimmte rechte Kampfbegriffe uns in den Mund zu legen, also sowas wie politische Korrektheit will er uns vorwerfen und kritisieren. Also es gibt eine besonders auffällige Szene, in der ein Tourette-Kranker im Publikum einer Diskussionsveranstaltung sitzt und die ganze Zeit Beleidigungen von sich gibt und nicht mehr einzukriegen ist und die Diskussion wird dadurch behindert natürlich. Andererseits geht es ihm eigentlich in dieser Szene, Toleranz zu kritisieren und eigentlich eine Diskriminierung zu fordern. Mhm. Also es ist für mich ein reaktionäres Programm, selbst wenn ich die Szene an sich und die Fragestellung, die da drin liegt, nicht uninteressant finde.
Also ich kann da widersprechen, weil ich glaube, wir müssen ein paar Sachen aber auch auseinanderhalten, bevor wir über die Einzelheiten reden. Also die Frage ist, weil du sagst, du lehnst diesen Film ab, Frederik. Lehnst du den denn ästhetisch ab? Also im Sinne, dass du sagst, es ist ein schlechter Film oder der Film hat ganz klare Mängel? Oder lehnst du ihn moralisch und vielleicht auch politisch ab, weil dir das Programm des Regisseurs nicht gefällt? Das ist, glaube ich, wichtig auseinanderzuhalten.
Aber ist das denn zu trennen? Also ich würde halt gerade sagen...
Ich glaube schon, dass das zu trennen ist, ja.
Aber dieser Film, also ich will diesem Film vorwerfen, dass er tatsächlich, also genau das, worüber Frederik gerade geredet hat, dass sozusagen er seinen Film um dieses Programm herum baut und sozusagen nicht andersrum. Parcours, finde ich, trifft es für mich sehr viel besser als Karte, weil eine Karte hat ja irgendwie einen Anspruch auf Vollständigkeit und auf so Verbindungen sozusagen klar zu machen. Also mir kam dieser Film tatsächlich eher so vor, so Ruben Östlund baut einen Parcours aus Hindernissen, die er sich irgendwie einen nach dem anderen so baut und dann so seine Figuren da irgendwie so durchschickt. Das wäre sozusagen mein ästhetisches Problem mit diesem Film, was aber darauf beruht, dass er eben dauernd diesen Punkt machen will, über den Frederik auch redet. Das ist ja nicht nur diese Tourette-Szene, dann gibt es auch diese Bettlerin, die Geld will und dann wird sie gefragt, Geld habe ich nicht, aber ich kann dir was zu essen kaufen. Und sie bestellt irgendwie sofort, ich weiß gar nicht mehr
Chicken
was.
Ciabatta.
Chicken Ciabatta. Ohne Zwiebeln. So.
Ja.
Und das sind für mich so Szenen, die einfach so bestimmte Affekte produzieren wollen, die ich auch als... reaktionär, populistisch, wie auch immer.
Ich finde das völlig übertrieben, da von reaktionär und populistisch zu reden. Erstmal muss man sagen, dass der Film, denke ich, aus der Sicht des Regisseurs so eine Art Komödie ist. Vielleicht Satire, vielleicht schwarze Komödie. Ich glaube auch, dass er will schon witzig sein und er will schon, dass die Leute lachen. Ich glaube auch, dass er jemand ist, dass es viel in erster Linie schon um die Hauptfigur geht, also um das Porträt eines, wie ich es nennen würde, lächerlichen Mannes. Es geht nicht so sehr um die Frau, sondern die Frau, dieser Elizabeth Moss-Charakter, ist keine Hauptfigur, sondern es ist eine Nebenfigur, wie auch, gibt es ja auch noch andere Frauen, seine Chefin zum Beispiel, die immer dafür da sind, im Grunde eine Seite in dieser Hauptfigur zu triggern und da irgendwie aus noch so eine Facette von ihm zu zeigen. Ich denke, dass in dem Sinn, was der Östlund tut, und das kann ich nicht einfach nur als reaktionär bezeichnen, das ist, dass er schon ein bestimmtes Männlichkeitsideal, und das ist ja kein progressiver Mann, in Frage stellt oder auch ein bisschen der Lächerlichkeit preisgibt. Ich denke auch, dass politische Korrektness, ob man das jetzt als Kampfbegriff der Rechten, würde ich das nie nennen. Es ist abgesehen ein Begriff, der von der Linken entwickelt wurde, aber über den streitet sich ja auch die Linke, ob politische Korrektness überhaupt und wo und in welchem Maß richtig ist. Und man kann, glaube ich, nicht, es ist eine Kritik an politischer Korrektness in diesem Film, das stimmt. Aber man kann, glaube ich, nicht jeder Kritik an politischer Korrektness gleich vorwerfen, dass sie reaktionär ist.
Aber dieser ja schon.
Ne, dieser finde ich nicht, weil das, was er in dieser Tourette-Szene zeigt, das ist meiner Meinung nach schon ein ganz wichtiger Punkt. Das ist der Punkt, dass die Diskussion damit nicht ein bisschen behindert wird, sondern sie wird zum Erliegen gebracht. Und da ist ein Tourette-Kranker, ja. Aber die Frage ist, ob es wirklich der Situation angemessen ist, dass der Tourette-Kranke durch die Krankheit halt diese Diskussion zum Erliegen bringt oder ob es nicht auch manches dafür spricht, dass man in diesem Moment wirklich sagt, dass der Tourette-Kranke bitte aus Rücksicht auf die anderen Leute diesen Saal verlassen muss und dann nicht direkt an der Diskussion teilnehmen kann. Ich finde das eine legitime Frage. Und da wird dann, da steht dann einer auf aus dem Publikum und sagt, seid doch ein bisschen tolerant. Und da wird dieser Toleranzbegriff tatsächlich der Lächerlichkeit preisgegeben. Aber ich finde das eine richtige und nicht reaktionäre, sondern eine sehr facettenreiche Kritik am Begriff der Toleranz. Und die Kritik an der Toleranz ist im Übrigen auch eine Kritik, die aus der Linken genauso kommt wie aus der Rechten. Kann ich nur an Marcuse erinnern, der ein Buch geschrieben hat, Kritik der reinen Toleranz.
Herr Rüdiger, es ist doch eine Frage des Framings. Also wenn man so eine Szene gestaltet und der Regisseur und Autor hat ja die Möglichkeit, sie unterschiedlich ausgehen zu lassen. Mhm. Und in dem Moment natürlich gibt es viele Möglichkeiten, mit der Gefahr einer möglichen Diskriminierung umzugehen. Darum geht es ja. Und wenn Political Correctness als Begriff ist deswegen problematisch, in dem Moment, wo es darum geht, eine nicht diskriminierende Sprache zu kritisieren. Und genauso ist es ja hier irgendwie die Frage, kann man umgehen mit einem Kranken, ohne ihn zu diskriminieren? Und er bietet ja quasi nur zwei Möglichkeiten an. Tolerant zu sein oder nicht tolerant zu sein. Mhm. Und bietet uns quasi an und will uns irgendwie kommunizieren, wir sind viel zu tolerant.
Ja.
Und das quasi uns vor diese zwei Optionen zu stellen, die Szene so lang dauern zu lassen, das ist ja eine Methode, also eine ästhetische Methode dieses Films ist ja, viele Szenen sehr lange dauern zu lassen. Das gilt für die genannte Kondomszene, das gilt für die Tourette-Szene und das gilt genauso für die Szene des Performance-Affens.
Ja. Aber sie nie abzuschließen, das muss man dazu sagen, sie brichen immer ein bisschen ab, so wie diese Tourette-Diskussion ja auch dann abbricht. Und die wird nicht zu Ende zu irgendeiner Art von Ergebnis geführt. Auch die Affenszene nicht. Auch
es gibt allerdings Szenen. In diesen Szenen immer eine Pointe.
Ja.
Also ja, stimmt, die werden nicht abgeschlossen und das ist auch eine Qualität. Also so wie ich in diesem Film einige ästhetische Qualitäten auch sehe. Aber ich glaube, dass das Programm, das damit kommuniziert wird, erstens natürlich ein vereinfachendes ist, klar.
Ja, bei jedem Film ist es das.
Ja und nein. Also man kann ja solche Szenen auch so anlegen. Also man könnte dieselbe Szene, wenn man die schreiben würde, könnte man ja auch tatsächlich komplexer anlegen.
Ja, aber wo ist denn der Clou? Wir haben, also da muss man doch auch so sagen, Östlund macht einen Film für ein, nennen wir es mal, Kunstpublikum. In erster Linie mal für Cannes. Das kann man, glaube ich, bei ihm schon so sagen. Und dann natürlich für einen relativ kleinen Filmstart. Und die Sache ist doch bei Östlund dann die, dass es viel interessanter ist, das mehrheitlich eindeutig linksliberale Cannes-Publikum in seiner universalen Toleranz ein bisschen zu erschüttern. Und da dann eine, du nennst es reaktionär, ich glaube eher, dass das so eine Form von Kritik ist, die sowohl von der Linken wie von der Rechten kommt, die nicht so eindeutig festlegbar ist. Aber diese Kritik einfach zu äußern. Und wir klagen oft genug über politisch korrekte Filme. Da äußern wir auch diese Kritik. Ich denke nur an Ken Loach letztes Jahr. Da äußert man so eine Kritik. Und warum soll das eigentlich schlecht sein, wenn ein Film mit filmischen Mitteln diese Kritik äußert?
Aber diese Mittel sind doch sowas von schlicht.
Davon abgesehen ist bei Tourette ja noch, das ist meiner Meinung nach ja nicht zufällig Tourette. Weil Tourette ist eine Krankheit, da wird etwas ausgesprochen in, nennen wir es mal, politisch inkorrekten Begriffen. Der sagt zu der Moderatorin Fotze zum Beispiel. Ja? Das heißt, wir haben, sind plötzlich aus politischer Korrektnis Toleranz für politische Inkorrektheiten. Das ist ja, das ist ja die Pointe dabei. Und ich glaube, dass man, dass insofern das Ganze komplexer ist und man durchaus dann diese Toleranz wieder kritisieren kann, ohne gleich hier in eine reaktionäre Ecke gestellt zu werden.
Allerdings deine Verwendung des Begriffs, glaube ich, kritisieren. Weil ich sehe auch nicht, inwiefern Ken Loach für Political Correctness zu kritisieren wäre. Also es gibt viel zu kritisieren am Film von Ken Loach, aber das hat mit politischer Korrektheit, glaube ich, nichts zu tun. Ich sehe quasi die Verwendung des Begriffs als Teil des Problems. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern die...
Also man darf den Begriff gar nicht verwenden, politische Korrektheit.
Ich halte den Begriff für falsch, ja.
Okay, weil er auf eine bestimmte Weise angeeignet worden ist.
Aber ich kann mal sagen, das sehe ich zwar nicht so, aber Östlund verwendet diesen Begriff nicht. Also ich habe ihn in meinen Kritiken manchmal verwendet, auch bei Östlund. Aber du hast ihn, als du eben über diese Tourette-Szene geschrieben hast, hast du den Begriff verwendet. Deshalb bin ich darauf eingegangen. Ich glaube nicht, dass bei Östlund irgendwann gesagt wird, seid doch politisch korrekt, sondern da wird gesagt, seid doch tolerant.
Aber es ist doch genau, sind doch genau die typischen Situationen, die er sozusagen da provoziert, die in der öffentlichen Debatte als politische Korrektheit bezeichnet werden. Und ich finde, er macht das eben tatsächlich auf eine sehr schlichte Weise. Also diese Pointen, die mögen irgendwie originell sein, aber die sind ja sozusagen, also man könnte sich irgendwie, weiß ich nicht, 100 Ideen brainstormen, die irgendwie auf so einen Widerspruch, auf einen gesellschaftlichen Widerspruch hinauslaufen, sozusagen, ja, auf nicht lösbare Situationen. Aber er löst sie natürlich für sich, für seine Pointe löst er sie natürlich total auf.
Der greift ein bestimmtes Milieu an, der greift einen, nennen wir es linksliberalen Mainstream an, die Leute, die bei uns in Deutschland Grünen wählen, die greift er an. Das ist ganz klar.
Aber aus einer gefährlichen Richtung würde ich da schon...
Also ich finde vor allem aus einer nicht besonders interessanten Perspektive. Also ich sehe ganz vieles zu kritisieren an einem Kunstmilieu. Genau. Ich finde nur, also dieses Milieu, mit dem er sich beschäftigt, wäre der falsche Begriff, weil er beschäftigt sich damit nicht wirklich, sondern...
Es sind Klischees.
Und das Problem ist, Klischees sind ja nicht an sich das Problem, man kann ja mit Klischees arbeiten, das kann ja auch Spaß machen. In dem Moment nur, wo sie, ich würde sagen, so antiquiert sind und so wenig eigentlich mit der tatsächlichen Wirklichkeit in diesem Milieu zusammenhängen, entsteht ein doppeltes Problem. Also erstens trifft das nicht und zweitens trifft das nicht für Pointen, die ins Leere laufen oder im schlimmsten Fall eine reaktionäre Politik befürworten. Ob sie tatsächlich so klar immer als Aussage im Film enthalten sind, weiß ich nicht, aber zumindest geht es schon um so eine Provokation in diese Richtung.
Ich meine, da macht er sich an dem Punkt, ist es halt irgendwie auch so augenfällig, wie leicht er sich das macht. Ja? Also er präpariert Dilemmata, also genau diese Situation, von dem du gerade gesprochen hast. Also es gibt irgendwie das Richtige und Falsch nicht mehr. Aber er sozusagen genießt es schon, sich sozusagen nieder zu positionieren zu müssen. Und das ist irgendwie eine Art von so poetischem Programm, das mir dann einfach schon sehr fremd ist, wenn es dann irgendwie gewissermaßen darum geht, so das dilemmatisch Abstrakte aus den Filmen sozusagen raus zu extrahieren und dann als Hausaufgabe mit nach Hause zu nehmen. Ja? Und Östlund quasi oder geht nach getaner Abend nach Hause und trinkt ein Glas Wein. Ja? So ist irgendwie dieses so verstehe ich das Verhältnis irgendwie. Östlund, der Film, der Zuschauer. Ja. Ich glaube, so versteht er das, so will er das irgendwie gebaut wissen.
Oder eben für Pointen zu nutzen, ne? Wenn du sagst, das ist eine Komödie, die sozusagen, und das finde ich, das ist...
Für Pointen nutzen, ja.
Und das ist ein Modus, das letztlich der Stand-Up-Comedy hatte ich immer so ein bisschen. Das ist sozusagen ähnlich. Da werden solche Situationen. Und ich finde es halt nicht keine besonders gute Stand-Up-Comedy.
Ich würde daran festhalten, er macht sich das nicht so leicht. Ich sehe auch da eine Identifikation durchaus, nicht zu 100%, aber immerhin doch mit der Hauptfigur. Also das ist eine Form von Selbstkritik. Das ist mir durchaus dann viel sympathischer, wenn wir über Svaginzev vorhin geredet haben. Svaginzev ist einer, wo ich das Gefühl habe, der schaut von oben herab auf seine Figuren. Er verachtet sie auf eine gewisse Weise. Das kann ich bei Östlund nicht finden.
Weil er keine hat. Er hat keine Figuren. Deswegen braucht er auch keinen affektiven Bezug zu denen.
Und Selbstkritik auch wirklich nur in dem Sinne, dass er sagt, er gehört zu dieser Welt, die er ausstellt. Aber er sagt ja gleichzeitig auch, er ist derjenige, der das gecheckt hat. Ja. So. Und in dem Sinne sehe ich, da kann ich da keine Selbstkritik
Ja, so wie die Hauptfigur auch behauptet, dass er das gecheckt hat. Mich hat an dem Film zum Beispiel eher so gestört, dieses Moralisieren am Schluss, dass der dann irgendwann mal heulen muss und irgendwann mal Gewissensbisse kriegen muss in seiner Blödheit. Man hätte ihn auch ruhig einfach weiter so zeigen können. Ich finde die Affenszene für sich genommen ziemlich stark, aber ich finde die deplatziert, wie sie ist. Die ist zu sehr ausgemehrt, also zu lang und zu sehr, man hat es schon ziemlich früh begriffen, was da eigentlich gemacht werden soll. Und das finde ich auch relativ billig. Ich finde auch den Humor billig über die Kunst, das, was du, Frederik, gesagt hast. Da lachen halt nur die Leute, die sowieso nichts mit moderner Kunst anfangen können. Und deswegen ist es falsch, das zu machen. Das ist ganz klar. Aber ich finde es schon, jetzt jenseits unserer, die wir nicht lösen werden, Differenzen, was die Moral und was die politische Agenda dieses Films angeht. Ich finde, das ist ein ästhetisch wichtiger Film. Es ist ein gut gemachter Film. Es ist ein Film, wo wir einen Filmemacher erleben, der sein Handwerk versteht, der versucht, eine eigene Filmsprache, die nicht viel mit Mainstream zu tun hat und auch nicht so viel mit den Üblichkeiten des Autorenkinos, wie man das sonst so in Cannes sieht, also durchaus was Eigenes zu machen. Und bestimmt ist es nicht sein stärkster Film. Tourist fand ich in jedem Fall besser. Aber es ist ein Film, der stark ist. Und der, finde ich, dann doch im Vergleich zu Haneke oder Lanthimos, die wir in die gleiche Gruppe geordnet haben, dieser Misanthropie-Filme, der beste ist. Und filmisch der beste. Und von den Russen müssen wir gar nicht reden.
Das gibt ganz schön viel, worauf man da antworten könnte, Rüdiger.
Just do it.
Dem man widersprechen könnte. Ich würde eigentlich gerne auf ein paar andere Filme zu sprechen kommen, die jenseits auch dieses Kontextes, weil natürlich gäbe es genauso viel über Haneke und Lanthimos und Losnitsa zum Beispiel zu sagen, den ich deutlich interessanter finde als du. Mich würd mal ein bisschen...
Das ist das Understatement des Jahres, weil ich finde den Losnitzer-Film zum Kotzen. Das ist ein Film, den ich wirklich hasse. Und ich finde, es ist ein Filmemacher, der ein sadistisches Verhältnis zu uns hat und auch zu seinem Gegenstand, der im Grunde sein Leben damit zubringt, die Welt hässlich zu machen. Und im Grunde nur eine Karikatur, noch nicht mal eines heutigen Russlands, sondern das Russland an sich, der menschenverachtend ist, figurenverachtend. Der Film mündet in eine Massenvergewaltigung, dass ich das frauenfeindlich finde, auch wie es gemacht ist, müssen wir, glaube ich, auch nicht lange drüber reden. Und er zeigt eine Figur, die eine reine Männerfantasie ist, nämlich eine duldsame Frau, die alles mit sich machen lässt, die schweigt. Er zeigt Ekelpakete. Er castet Menschen, die bewusst, hässlich, grotesk ein Panoptikum darstellen und durch die ganze Inszenierung inklusive Schminke und Production Design wird dieses Panoptikum noch mehr Panoptikum und eine Hässlichkeitsorgie. Und zwar moralisch wie ästhetisch hässlich.
Ich glaube, was der Losnitzer macht und gut macht und irgendwie richtiger macht als der Östlund ist, auch dem Losnitzer geht es um einen Parcours. Sagen. Auch da gibt es eine, also das ist für mich die zentralste Szene, die Frau, deren Mann im Gefängnis ist und den sie irgendwie den ganzen Film über 2,5 Stunden fast irgendwie besuchen will und da eben ständig irgendwie an behördlicher Willkür scheitert und eben irgendwie einfach nicht dorthin kommt und dann alles Mögliche erlebt. Und das stimmt, das ist alles ganz furchtbar, was sie da erlebt und es ist ein ganz, ganz befallenes, krankes Milieu, in das sie dann da eintritt, wenn sie in die Stadt fährt, wo das Gefängnis ist. Aber da gibt es eine Szene, die mir da eigentlich die zentralste erscheint. Und das ist, wo sie einmal in der Stadt unterwegs ist und einen Mann nach einer Wegbeschreibung fragt. Und dieser Mann sagt dann, biegen Sie vorne in die Hegelstraße, links in die Marxstraße. Und sozusagen, das ist der Parcours. Ja? Das ist der Parcours irgendwie einer, sagen wir mal, kommunistischen Geschichte. Aber was Losnitzer macht sozusagen, er gibt sozusagen nur die Wegbeschreibung. Und er würde niemals irgendwie auf die Idee kommen, diesen Parcours von oben überblicken zu können. Also das bleibt sozusagen total im Diffusen. Also der geschichtliche, irgendwie ideologische Hintergrund ist sozusagen reine diffuse Materie, sozusagen nur irgendwie als Straßennamen benennbar, aber eben nicht irgendwie mit dieser Pointenstruktur ausstaffiert.
Aber ist das nicht ein prätentiöses Klischee? Also gerade das mit Marx und Hegelstraße, das finde ich billig und primitiv. Ich will nur die Gegenfrage stellen. Wo ist denn der Regisseur in diesem Film? Der blickt doch auch, ähnlich wie Svaginzev, von weit oben auf seine Figuren herab. Der verachtet alle. Der liebt keine. Diese Frau vielleicht, die auch ganz anders aussieht, die einzige ist, die man schön nennen kann, nach klassischen Schönheitsbegriffen, im Gegensatz zu den anderen da, aber die ganze Zeit traurig bis ausdruckslos vor sich hinguckt, die sehr wenig redet in dem Film und die dann eben am Schluss, nachdem es eh schon eine Tortur und eine Reise in den Abgrund ist, am Schluss dann von sehr vielen Leuten hintereinander, Polizisten, Soldaten vergewaltigt wird und zwar ziemlich brutal.
Die Beschreibungen von dir treffen irgendwie überhaupt nicht auf den Film, den ich gesehen habe. Also ich sehe tatsächlich einen Regisseur, der ein unheimliches Interesse hat an den verschiedenen Figuren, die er in der Tat, grotesk ist glaube ich ein ganz gutes Wort dafür, weil er verschiedene Figuren herausgreift und diese Figuren in einem Widerspruch stehen. Und dieser Widerspruch ist der interessante für mich. Und zwar einerseits sind es ganz klar fiktive Figuren. Das sind Figuren, die haben eine bestimmte Rolle, die haben eine bestimmte Geschichte, die sie mitbringen und eine Funktion in der Geschichte, die sie heraushebt. Also es sind keine realistischen Figuren, das nicht. Andererseits haben die aber immer ein Eigenleben. Das heißt, diese Figuren sind eigentlich, erstens sagen sie mehr, als sie sagen müssten. Der Film ist überhaupt nicht ökonomisch, sondern das Gegenteil von ökonomisch. Und genau in dem Moment, immer wo es nicht ökonomisch ist, da gibt es ja sehr viele dieser Szenen, in denen es einen Überschuss gibt. Ein Überschuss an, glaube ich, nicht nur Kunstfertigkeit, sondern es gibt auch einen Überschuss an Leben, an etwas, was die Szenen aus ihrer Funktion, diesen Parcours irgendwie zu leiten, heraushebt. Man bleibt die ganze Zeit mit irgendwelchen Nebenfiguren, die wir größtenteils nicht wiedersehen, aber zum Teil sehen wir sie ein paar Mal und viele von denen sehen wir am Schluss wieder. Es gibt aber Figuren, die haben wirklich eine kurze Funktion innerhalb dieses Parcours und wir kriegen immer ein bisschen mehr von ihnen mit, so dass irgendwie ich würde es tatsächlich als humanistisch beschreiben, dass ein Interesse ist für diese Figuren, das jenseits liegt von ihrer Funktion. Und sie werden nie auf das alleine reduziert. Also das, was du beschreibst mit Miserabilismus, ich glaube, das war dein Begriff, sehe ich tatsächlich anders. Natürlich ist es eine Welt, die der Hauptfigur, die eher eine Leerstelle ist als eine Protagonistin. Und tatsächlich hat sie eine Funktion. Das ist ja bei Lossen jetzt irgendwie ein wiederkehrendes Thema, irgendwie Filme ohne richtige Protagonistin zu machen.
Sie hat keinen Namen, muss man vielleicht dazu sagen.
Genau, sie hat keinen Namen. Also die Vorlage von Dostojewski, von dem der Titel adaptiert wurde, ist Die Sanfte auf Deutsch, La Femme Douce im Französischen. Dieser zentrale Widerspruch ist, dass es einerseits eine Kameraarbeit, eine Montagearbeit, vor allem eine Lichtsetzung gibt, die eigentlich eher eine Milde ist. Also die im Widerspruch eigentlich steht zu diesen ganzen traurigen Elementen, zu den tragischen Elementen. Es ist ja eine Geschichte, die, also sie hat, würde ich sagen, am meisten mit dem Schloss von Kafka gemeinsam. Also auf jeden Fall ist es eine Geschichte, die die Protagonistin hineinzieht und immer scheitern lässt und quasi nicht dorthin bringt, wo sie hin möchte. Sie lässt sich davon treiben. Das ist ganz interessant, weil sie einerseits kann man sie als störrisch wahrnehmen, weil sie nicht irgendwie affektiv reagiert oder sich eigentlich nicht verleiten lässt zu irgendwas. Also sie geht ja nicht irgendwo mit, weil sie emotional auf irgendjemanden reinfällt, sondern es ist eine Figur, die ihren eigenen Weg nicht so recht kennt. Die hat so ein paar Marker, die weiß sie, dass sie die erfüllen möchte, dass sie dorthin möchte. Sie hat ein Ziel. Davon abgesehen versucht sie irgendeinen Weg zu finden und folgt allen möglichen Leuten, die natürlich Schlechtes für sie wollen und Schlechtes von ihr wollen. Und ich glaube, dass es da genügend Widersprüche gibt und genügend Momente, in denen die traurigen und die tragischen Elemente, die ihr widerfahren, dass die auf eine Art und Weise relativiert werden, jedenfalls eine Option geben, damit umzugehen und nicht nur das zu sehen.
Ich glaube, das, also nur ganz kurz, um das nochmal zu bestärken, also was diese Figur angeht, finde ich auch das von Duldsam gesagt. Aber ich finde tatsächlich eher, das ist sozusagen unbeirrbar. Also sie
stur, ja.
Ist sozusagen, sie hat sozusagen dieses eine Ziel und dieser Film folgt ihr, wie sie sozusagen dieses Ziel verfolgt, komme, was da wolle. So. Und das ist natürlich keine Figur im klassischen Sinne, sie hat keinen Namen, sie ist sozusagen eher so das Vehikel, mit dem dieser Film sozusagen durch diese Gesellschaft, von der er natürlich ein sehr...
Aber ich meine, also auch um diesen Miserabilismus nochmal vielleicht reinzuholen, der scheint mir dann nämlich auch nicht sonderlich gegeben zu sein, weil ich glaube, dafür müsste irgendwie eben diese Frau schon auch das, was ihr da widerfährt, das müsste sie reflektieren sozusagen. Und das tut sie aber nicht. Also sie bleibt immer indifferent. Das wäre sozusagen jetzt meine Zuschreibung für diese. Und deswegen gibt es da eigentlich überhaupt gar nicht diese sozusagen dramaturgischen Schließungen, in denen dann irgendwie etwas wahnsinnig schlimm sein würde, sondern sie geht sozusagen weiter, löst woanders eine neue Situation aus, Die bleibt aber offen.
Man kann vielleicht ein Beispiel mal nennen. Eine Szene. Also sie gerät ja auf die in dieser Geschichte. Sie hat quasi nicht genügend Geld und sie versucht in das Gefängnis reinzukommen und versucht im Gefängnis ihren Mann zu treffen oder eben ihm das Paket zu bringen. Um die Nacht rumzukriegen, lässt sie sich darauf ein, letztlich in einem Bordell unterzukommen. Sie kommt in diesem Bordell an und sie verbringt auch eine Weile in einer relativ langen Szene mit verschiedenen Kreaturen, die nicht besonders angenehm wirken. Es ist ja nicht so, als würde sie in dieser Szene sich dem ausliefern, sondern sie guckt zu, sie bleibt irgendwie daneben und dann geht sie aus dieser Situation auch wieder raus. Also sie ist ja nicht so, als würde sie tatsächlich in die Situation der Prostitution hineingezogen werden. Naja. Genau ja nicht.
Ja, also es ist natürlich, jetzt muss ich den Heiligen Drei Königen von Kritik.de widersprechen, weil jetzt also ganz viel zusammenkam. Also ich versuche das kurz zu machen. Also man kann sie beschreiben natürlich als so fast wie so ein Avatar, dass sie auch eigentlich nicht nur namenslos, sondern persönlichkeitslos ist. Es ist ja auch nicht psychologisch erzählt und gewissermaßen als unsere Stellvertreterin durch den Film wandelt. Und wir uns natürlich auch, es wird nahegelegt, trotz der Distanz auch sich mit ihr zu identifizieren irgendwie. Ich finde es ganz bezeichnend, dass ihr in dieser vehementen Verteidigung von Loznitzers Film nicht auf die Vergewaltigung zu sprechen gekommen seid. Denn die müsste man ja dann auch irgendwie erklären und verteidigen können. Was ich daran miserabilist, ich finde, das ist zwei Schemata.
Man müsste vielleicht dazu sagen, dass die Vergewaltigung eine Traumsequenz ist.
Ja, wahrscheinlich, vielleicht auch nicht.
So, eindeutig so, die ist ja also eindeutig so markiert. Also sie ist erstens, beginnt sie nach einem Einschlafen und sie wacht auch danach wieder auf. Das, was davor kommt in dieser Traumsequenz, ist auch durch Farbe, durch Lichtsetzung und dann durch die Handlung als ein Traum markiert.
Ja, aber okay, ich finde diese ganzen Dinge, die da, was daran Fantasie, was daran Traum ist, was daran Realismus ist, ob wir es mit einem realistischen Russland zu tun haben oder mit einem Traum-Russland, man könnte sagen, es ist ein Traum-Russland, vielleicht ist es auch gar nicht Russland, sondern jedes Land der Welt. Man kann da natürlich lange spekulieren, da finde ich, ist der Film dann halt zu sehr im Wagen für das, was er tut. Aber auf der anderen Seite ist auch alles legitim. Ich würde nur dann halt dafür argumentieren, dass am Ende das, was der Film macht, das ist, was wir sehen auf der Leinwand. Und wir sehen auf der Leinwand die Vergewaltigung. Auch wenn sozusagen er sich fein raushält, dadurch, dass er das als dann Traumsequenz etikettiert oder als Fantasie. Das kann man alles so sehen. Die Frage ist, ob das dadurch dann besser oder weniger schlimm wird oder ob du mir sagen willst, sie wird ja eigentlich nicht vergewaltigt. Darum macht der Regisseur nichts Schlimmes. Es geht mir auch nicht darum, dass man nicht eine Vergewaltigung zeigen kann. Die Frage ist, wie man sie zeigt, warum man sie zeigt.
Ja.
Und wenn wir über Moral reden, reden wir über die Moral der Bilder auch, nicht nur über die Moral der Figuren. Und kurz gesagt, also wenn ich, zum einen würde ich diese, ist für mich das so, dass man die Filme in antihumanistische und humanistische Filme unterteilen kann, die hier beim Festival laufen. Ich bin während des Festivals drauf gekommen, dass das ganz gut funktioniert. Ich habe vorhin schon gesagt, was für ein Verhältnis hat der Regisseur zu seinen Figuren? Also liebt er sie? Gibt er ihnen gewissermaßen eine Szene und gibt er ihnen auch gute Beweggründe? Gibt er ihnen in irgendeiner Form, gibt er uns als Zuschauern die Möglichkeit, dass wir sie verstehen können und wir sie mögen können? Oder eben gerade das nicht, denunziert er sie? Und ich finde schon, dass der Loznitzer auf eine ganz andere Art, vielleicht als Zwerginzew und auch als Östlund, aber es gibt Verwandtschaften, seine Figuren denunziert. Denn er zeigt sie, finde ich, schon, also abgesehen von so einem Kriterium wie Hässlichkeit, und da kann man natürlich lange drüber reden, die Frage, wie weit Schönheit, Hässlichkeit überhaupt ein Kriterium ist, ob das politisch korrekt ist, zu sagen, Leute sind hässlich und all das. Aber was er tut, ist, dass er Leute zeigt, die grotesk, sozusagen dreckig sind, die teilweise entstellt und deformiert sind, die aber zumindest sich auch hässlich benehmen, hässlich aussehen, unsympathisch benehmen, die nebenbei, es wird in dieser Szene, die du genannt hast, in dem Bordell, wo die ja dann eine Schlafstadt erstmal findet, da ist das ja eine Szene, wo man die Leute sieht, ich glaube, es ist sogar eine Einstellung ziemlich lang, wo die Kamera nur immer zwischen rechts und links pendelt, da sehen wir so eine Tafel, ein Abendmahl gewissermaßen, wo dann die Leute Gurken essen, auf eine ziemlich hässliche Weise, Wodka trinken, also auch immer mit den Fingern in ihrem Mund oder im Mund von irgendwelchen anderen, sie auch anderen was hineinstopfen, die sind dabei vollgesabbert, die sind verschwitzt, die sind sowieso schon dreckig, die Männer sind unrasiert, alle sind relativ dick und alt und entsprechend sozusagen jenseits der Normen, aber nicht so, dass man das Gefühl hat, der Regisseur mag sie. Es ist nicht wie bei Fellini, wo man in jedem Bild dann sieht, dass Fellini diese Körper liebt, die er da zeigt, die vielleicht ähnliche Körper sind, aber eben doch anders gezeigt.
Ich glaube, das ist viel ambivalenter, als du es beschreibst. Und das ist genau das,
ja, klar, was ich interessant finde. Ja klar, das ist halt der Film, den ich sehe. Der ist nicht so ambivalent. Den Film, den ich gesehen habe, der ist nicht ambivalent. Der ist sehr eindeutig da drin. Und ich
kann das ja nicht deswegen, so sagen. Wir haben ja offensichtlich haben unterschiedliche Filme gesehen. Ja.
Ich bin aber gar nicht sicher, ob man mit diesem Figurenbegriff da so weiterkommt, weil ich finde, sowohl der Östlund als auch der Loschnitzer funktionieren ja irgendwie gerade darüber, dass sie nicht sich zu ihren Figuren ins Verhältnis setzen wollen, sondern irgendwie zu der Welt, die sie da zeigen und für die Figuren eben eher als so Vektoren funktionieren, die durch diese Welt reisen und mit denen der Film durch diese Welt bereist. Insofern weiß ich gar nicht, ob dieser Humanismus, Antihumanismus, ob man den in diesen Fällen so auf das Verhältnis zu den Figuren daran festmachen kann, weil ich glaube, das ist gar nicht das Ding, was diese Filme sozusagen interessiert. Ich will aber dann auch nochmal kurz, also weil du jetzt an die Loschnitzer Verteidiger appelliert hast, also ich hatte mit diesem Film auch schon große Probleme. Mir ging das nur um diese Figur und dieses, ob sie nun, weil ich glaube, Duldsam ist nämlich genau, ist sie gerade nicht. Aber ich habe zum Beispiel ein Problem mit dieser Traumsequenz, sowohl mit der dem Albtraumteil der Traumsequenz und dem davor, aber eher, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass die hat man irgendwie schon mal gesehen und das ist einfach auch so ein bisschen, glaube ich, irgendwie Erhöhung der Chancen auf Festivalerfolg. Also so ein bisschen hatte ich, das ist irgendwie sehr kalkuliert, man hält das nicht durch, sondern macht irgendwie nochmal eine Traumsequenz am Ende, über die dann alle reden und sagen können, die Traumsequenz war doch.
So wie Punkt, Ukraine, Punkt, Punkt. Weil es war Ginzev am Schluss, die dann reinkommt.
Ein bisschen vielleicht,
genau. Und das Russland, da gibt es ja ein T-Shirt, wo Russia draufsteht.
Genau, das wäre sozusagen das Politische irgendwie nochmal was wollen und hier ist es so ein bisschen das Ästhetische.
Aber Rüdiger, ich glaube, du triffst schon was, also mit dem Hinweis auf die Vergewaltigungsszene, die Traumsequenz nicht insgesamt so kritisch wie viele andere, weil ich habe bisher eigentlich nur Kritik an dieser Traumsequenz gehört. Ich finde die eigentlich ganz interessant und die geht ja noch weiter, das ist ja nicht nur die Vergewaltigung, aber die Vergewaltigung, also war für mich das größte Problem des Films. Und ich habe sie für mich auch noch nicht beantworten können, weil es ist eine Vergewaltigungsszene, die auf eine Art und Weise schön aussieht. Darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, dass sie vergewaltigt wird, sondern wie diese Szene eingefangen wird. Und zwar ist es in einem Lastwagen hinten drin. Es sind, glaube ich, Ordnungshüter.
Es sind Polizisten und Soldaten, glaube ich. Sie ist ja vorher auch bei den Soldaten, oder?
Ja, ich denk auch. Diese Szene wird hauptsächlich beleuchtet durch ein Licht, das immer wieder einfällt durch die Fenster an der Seite. Und dieses Licht sind nur kleine Lichtstrahlen. Und man sieht ein bisschen was und man sieht vieles nicht. Und die Art und Weise,
wie... Man hört auch was. Das spielt ja auch eine Rolle.
Klar.
So ein lauter und geräuschvoller und, wenn man so will, sehr exquisit sounddesignter Film, wo also alles mit Geräuschen, es wird in anderen Szenen sehr viel und lang und sehr verschiedene Lieder gesungen.
Ja.
Immer wieder eigentlich.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ja. Die Szene für mich changiert so zwischen einerseits Albtraum und Wunschtraum. Kommuniziert irgendwie, stellt zumindest die Frage, und das ist jetzt eine sehr positive Lesart, inwiefern diese Leerstelle von einer Protagonistin, die irgendwie störrisch ist, das eigentlich möchte, was sie da erlebt. Das ist für mich so die Frage,
ist zumindest, wenn man das überhaupt ernst und realistisch nimmt, dann sucht die ja alles, was ihr vorher schon passiert. Sie weiß, was kommt, auch wenn sie vorher mal von der Polizei fast verhaftet wird, dann steht sie ja da stundenlang rum und wartet gewissermaßen auf die Verhaftung. Und so solche Sachen.
Für mich funktioniert das als eine Szene, die in mir den Widerstand weckt, die mich zum Widerstand gegenüber der Handlungslosigkeit, gegen dem Mitgehen, nicht aufbegehren. Also sie weckt in mir das Aufbegehren, wenn du so willst. Und deswegen finde ich, ist sie effektvoll. Aber ich sehe sie mit dem, das ästhetische Programm, das in dieser Szene sichtbar wird, sehe ich hochproblematisch.
Ich glaube, es wäre interessant, wenn wir bei irgendeiner Gelegenheit mal einen anderen Podcast machen, wo wir über das sprechen, sozusagen, was braucht eigentlich ein Film, um richtig gut zu sein? Weil zumindest auf der Ebene, jetzt wenn wir über Handlungen und Figuren und Moral reden, dann bin ich eben auch drauf gekommen, dass es halt Filme gibt, die haben gewissermaßen oder sie sind selber schon eine Utopie. Und es gibt andere Filme, die haben das nicht. Und ich hätte zum Beispiel mit dem, was ich Miserabilismus nenne, wahrscheinlich weniger Probleme, wenn das nicht so ausweglose Szenarien sind wie bei dem Losnitzer. Es gibt andere Firmen, die haben vielleicht ein bisschen mehr Ausweg und öffnen eine Art von Fenster. Weil ich finde, diese Kritik ohne Ausweg hat auch was ganz Billiges. Also sie verzichtet da drauf, und das können Regisseure bei Pressekonferenzen immer dann super erklären, sie wollen, das liegt im Auge des Betrachters und den Zuschauern überlassen und alles, aber sie verzichtet darauf, sich zu positionieren und zu sagen, also wir müssen Revolution machen, wir müssen Bomben werfen, wir müssen selber Bourgeois werden oder reich werden oder irgendwas anderes, ja, oder das Kino kann die Menschen verändern, irgend sowas. Also man verzichtet auf die Möglichkeit und sagt gleichzeitig, dass aber alles scheiße ist. Wenn man aber konsequent wäre, darum habe ich vorhin bei Svaginzev und auch bei Losnitzer nach dem Regisseur gefragt, wo steht der? Wenn es wirklich so ist, dass alle Menschen so schlecht sind wie bei Losnitzer und es keinen Ausweg gibt, dann stelle ich mir natürlich die Frage, was ist denn mit ihm? Ist er auch so schlecht? Oder ist er der eine Heilige, der aus Russland kommt, um die Welt zu erlösen? Oder bringt er sich jetzt um? Müsste er dann eigentlich tun?
Es könnte uns zu einem anderen Film bringen mit der Frage, welche Utopie oder welche Lösung bietet uns Fatih Akin?
Muss das sein? Okay. Heute bin ich auch noch über schöne Filme reden.
Bevor wir vielleicht unsere eigenen Highlights noch erwähnen und auf das Schöne und Gute und Wahre zu sprechen kommen, Fatih Akin hat...
Das klingt ja jetzt ironisch, Frederik, wie du das Schöne, Gute und Wahre sagst. Also das Schöne, finde ich, hat Ironie nicht verdient. Das Gute und Wahre schon ein bisschen mehr.
Das war nicht ironisch. Ach so. Ich würde gerne über das Wahre sprechen. Ja. Über das Gute haben wir schon ein bisschen geredet. Oder jedenfalls über das Schlechte. Fatih Akin ist natürlich aus deutscher Perspektive erstmal ein Film, den man erwartet und bei dem man neugierig ist. Wenn man seine,
einer von euch erzählen, worum es da geht.
Wenn man seine Filmografie verfolgt hat, dann ist man natürlich neugierig, was er jetzt gemacht hat und dass er es in den Wettbewerb zurückgeschafft hat, nach Auf der anderen Seite. Der neue Film ist quasi eine fiktionale Aufarbeitung eines NSU-Mordes, also eines Mordes des nationalsozialistischen Untergrunds, also ein Neonazi, ein fremdenfeindlicher Mord an einem, in dem Fall türkischen Geschäftsmann und seinem Sohn, also angelegt an die Geschichte, die in Köln gespielt hat, also den Terrorakt in der Kolbstraße, fiktionalisiert und nach Hamburg versetzt, und es ist eben nicht nur der Geschäftsmann, sondern auch dessen Sohn wird umgebracht, und die Protagonistin ist eine deutsche Frau, die mit diesem Mann verheiratet war und die Mutter des Kindes war. Nadja heißt sie, glaube ich.
Katja,
danke. Gespielt von Diane Krüger in ihrer ersten deutschen Spielfilmrolle. Und es geht einerseits um eine Aufarbeitung dieses Falles und den daran anschließenden Justizfall. Und dann um eine persönliche Geschichte dieser Frau und eine mögliche Rache.
Es sind drei Akte, kann man sagen. Nicht der erste Akt ist, wo das Verbrechen geschieht und die unmittelbaren Folgen für sie. Sie macht auch einen Selbstmordversuch, muss man vielleicht dazu sagen. Der zweite Akt ist das Gerichtsdrama, spielt fast nur in dem Gerichtsraum. Und der dritte Akt heißt Das Meer, der zweite heißt Gerechtigkeit, erster weiß ich nicht mehr. Der dritte Akt, es gibt immer einen Insert mit einer Überschrift, heißt Das Meer. Und da verfolgt sie dann die Täter nach Griechenland. Und ich glaube schon, dass man schon erzählen muss, was da passiert, weil sonst kann man nicht über den Film reden. Also
würde ich jetzt nicht machen.
Ich bin der Meinung, man müsste das spoilern. Aber wenn ihr das nicht wollt, dann lassen wir das.
Das Ende.
Man kann zumindest sagen, was sie davor hat. Und ob sie es dann tut oder nicht, muss man vielleicht nicht erzählen.
Wenn dadurch verhindert wird, dass Leute diesen Film gucken, wegen mir.
Also ich erzähle das jetzt mal, es tut mir leid, Fatih, es ist so, dass sie eine Nagelbombe nachbaut, genau nach dem Muster, sie hat die Gerichtsakten, die das gebaut haben, denn die werden freigesprochen, im Freispruch zweiter Klasse, im Zweifel für den Angeklagten und aus Mangel an letzten Beweisen, und sie will das nicht hinnehmen. Und man denkt erst, sie legt die Bombe unter den Wohnwagen, mit dem die unterwegs sind, aber de facto schnallt sie ihn sich auf den Bauch, diese Bombe, den Rucksack da drin, und begeht ein Selbstmordattentat. Auch nach dem klassischen Muster, wie die Selbstmordattentäter das ja machen, also sich selber mit einer Bauchbombe in die Luft sprengen. Und das ist das letzte Bild, die Explosion. Und es ist klar, sie ist tot, die beiden Täter sind tot. Also wir sehen im gewissen Sinn eine positiv konnotierte Selbstmordattentäterin.
Ja, ich glaube einfach, dass dieser Film, ich finde den wirklich einfach so dumm und problematisch, dass ich da irgendwie nach 1,5 Stunden brauche ich dann auch keinen Diskussionsanreger mehr von ihm. Also da ist einfach schon so viel lahmgelegt worden durch diesen Film, dass ich dann am Ende auch nicht mehr irgendwie mich jetzt fragen will, was er damit jetzt, also was er jetzt sozusagen über Selbstmordattentate damit jetzt erzählen will. Das ist mir dann schon irgendwie einfach zu blöd.
Ich fand das nur ungewöhnlich. Ich finde den Schluss ungewöhnlich, ja. Im Gegensatz zu manchem, was man vorher sieht.
Irgendwie muss der halt aufhören. Ja, das ist halt irgendwie das.
Nee, das ist ja nicht irgendwie aufhören. Der bringt einen Weg seiner Figur zu Ende, und wenn man die Figur ernst nimmt, ich finde, es ist stark gespielt. Ich habe von Diana Krüger nichts erwartet, aber ich war ganz positiv überrascht von ihrem Spiel. Und ich finde, dass sie wird gezeigt als eine Figur, die gewissermaßen auch ihr eigenes Leben verloren hat. Und das bringt sie dann auch zu Ende. Das ist daran schon interessant. Es gibt diesen, wenn man so will, Michael Kohlhaas-Aspekt auch, dass Rache und Gerechtigkeit und, wenn man so will, Terror nicht so voneinander mehr zu trennen sind, sondern dass die fließend ineinander übergehen.
Es gibt sehr vieles über den Film zu sagen, und es gibt auch manches, das ich erstmal interessant finde. Das Ungewöhnlichste ist die Ästhetik. Also der Film hat einen Digi-Look. Er hat dezidiert digitale Bilder geschaffen, die nicht nach Kino aussehen. Also man weiß ja, dass es anders möglich ist. Also mein Chick sah zum Beispiel völlig anders aus. Also war das andere Extrem, quasi der große Kinobilder. Und hier sind es eher kleine Bilder. Also ich glaube, dass es da schon ein Programm dahinter steckt. Also dass es Bilder sind, die eine gewisse Alltäglichkeit kommunizieren sollen. Man taucht in diese Hamburger Straße ein, und da geht es viel darum, dass Leute über die Straße gehen und man hier in einem lebendigen Stadtviertel ist und in diese Welt etwas hineinbricht. Also ich glaube, dass diese Ästhetik durchaus ein Programm hat. Ich finde die hässlich, aber das ist eine andere Frage. Aber es ist erstmal ungewöhnlich, einen Film so aussehen zu lassen.
Es gibt nicht viele andere, die diese Art von deutschem Realismus, ja, es gibt diesen Fernsehrealismus, der viel glatter und cleaner ist.
Ja.
Ich finde, das sind schon Kinobilder in dem Sinn. Ich habe auch den Tatortvergleich von manchen Kollegen, nicht nur im Spiegel Online, habe ich nicht verstanden. Weil dann doch die Tatorte ganz anders sind, außer dass wir am Anfang halt einen Mord haben und einen Täter gesucht wird. Das ist dann identisch. Aber wir haben doch den Versuch, so deutsche Wirklichkeit zu zeigen, nicht naturalistisch, aber schon betont realistisch und so ein bisschen forciert, wie er das immer macht. Ich finde, es gibt schon Parallelen zu so Filmen wie Kurz und Schmerzlos und Gegen die Wand in der Art der Darstellung. Handkamera, enge Räume, selten Weite und Ruhe. Sicherlich ist das Ganze auch so eine, also es hat, ich fand, das ist ja gerade im zweiten Teil dann nicht wirklich funktioniert, wo wir dann in diesem Innenraum des Gerichts sind und da auch die Figuren viel zu sehr wie so Kasperpuppen, die dann die jeweiligen Texte aufsagen, wirken. Und wir auch, der Blick auf den Rechtsstaat, der ist mir auch politisch nicht sympathisch, weil den Staatsanwalt kommt nie zu Wort, der Richter kommt ein, zwei Mal und zwar eher schlecht zu Wort, da möchte man lieber selber mal Richter sein, und da würden mir schon noch andere Fragen einfallen. Und stattdessen haben wir so einen auch ziemlich klischeehaften Anwalt, der offensichtlich selber Nazi ist und der mit irgendwelchen juristischen Winkelzügen diesen Prozess dann gewissermaßen zu einem für ihn guten Ausgang bringt.
Vielleicht kann man irgendwie diesen Tatort-Vergleich, der würde mich jetzt natürlich auch nicht sonderlich auf der Ebene interessieren, irgendwie wie das jetzt aussieht, ob das jetzt ein digitales Bild ist oder nicht, sondern irgendwie schon eher auf der Ebene, wie er einfach irgendwie so Facetten, die man so in der Zeitung halt lesen kann, einfach so ansammelt, ja, aber davon einfach überhaupt gar nichts irgendwie interessant sichtbar macht, sondern einfach alles in so Allgemeinheiten stillstellt, ja. Es gibt einen Moment in diesem Film, der scheint mir irgendwie einfach an dem sich irgendwie alles entscheidet. Das ist, wenn der Strafverteidiger dieser beiden Nazis, die ja auch noch irgendwie so sogenannte Nipsters sind, also Nazi-Hipster, das ist auch schon so eine große aktuelle Entscheidung jetzt da irgendwie, ja. Dass dieser Strafverteidiger sich sozusagen im Prozess als selber eben als neonazistischer Ideologe entpuppt. Und dann gibt es irgendwie so einen dämonischen, also nach der Urteilsverkündung, die beiden offensichtlichen Täter, ja, also so offensichtlich, dass man sich auch tatsächlich irgendwie quasi so ein paar Logikfragen da drin stellt, freispricht, blickt er sozusagen in Richtung der Anklage. Und das ist so, da wird sozusagen alles lahmgelegt. In diesem Blick ist alles nur noch irgendwie allgemeines, dämonisch Böses. Da ist überhaupt gar nicht mehr die Frage nach der Ideologie, sondern da geht es irgendwie einfach nur darum, ein Bild zu reproduzieren, das genauso gut in jeder anderen Figuration von Gut und Böse hätte stattfinden können. Und da scheint mir irgendwie, dass dieser Tatort-Vergleich dann schon funktioniert. Im Grunde geht es irgendwie nur darum, alles anzusammeln, so viel anzusammeln, bis man dann einfach irgendwie nur noch Allgemeinheiten aneinander platziert, die dann eigentlich wirklich überhaupt gar nicht mehr dazu führen, dass dieser Film dann ernsthaft über die Frage, was wurde da eigentlich vertuscht in Deutschland, was steckte da eigentlich alles mit drin in der Aufdeckung, in der Ermittlung und in der Urteilssprechung, dass das alles überhaupt nicht mehr interessiert, weil alles ist nur noch...
Aber und genau darum finde ich, darf ich da ganz kurz noch drauf sozusagen, das ist genau sozusagen auch das Verlogene an dieser, diesem Hinweis auf die tatsächlichen NSU. Er sagt ja sozusagen, es ist vom NSU inspiriert. Aber zu was ihn dieser NSU-Fall inspiriert, ist ja gerade sozusagen nicht der Punkt. Dieses NSU-Komplex ist ja wirklich, dass Rassismus eben nicht irgendwie eine Charaktereigenschaft böser Menschen ist, sondern dass es eine strukturelle Dimension hat, eine institutionelle Dimension hat, die es möglich gemacht hat, dass dieses Terrornetzwerk sozusagen über Jahre in Deutschland wüten konnte, in einem Milieu gespickt von V-Männern. Und das ist sozusagen genau das, was dieser Film komplett zum Schweigen bringt.
Okay, aber Rassismus, also ist beides, aber er ist natürlich auch institutionell und ich finde, dass er schon eine Ebene hat, wo er das zeigt, nämlich im Verhalten der Polizei, die ja erstmal das Opfer fast zum Täter machen und weil der Ermordete lag, war auch mal inhaftiert wegen Drogendelikten und das wird ihm jetzt zur Last gelegt und es wird dann auch versucht, die Zeugin, in dem Fall also die Witwe, zu kriminalisieren, weil sie Gras raucht und solche Dinge. Und das, da finde ich schon, hat man diesen Aspekt des institutionellen Rassismus. Man hat nicht die Geschichte mit den V-Männern drin, aber man muss doch ganz klar sagen, dass der Film nichts mit der NSU wirklich zu tun hat. Und ich wäre ehrlich gesagt, abgesehen, dass ich weiß, dass es rechten Terror gibt, übrigens auch jenseits der NSU gibt es ja rechten Terror, ich wäre da nicht drauf gekommen, wenn nicht dieser Hinweis im Abspann gewesen wäre. Und den finde ich eher fragwürdig. Ich finde nicht, dass der sein muss. Denn wir haben ja nun auch keinen NSU-Prozess bisher, wo die Leute freigesprochen wurden.
Ja? Eben. Ja,
also insofern, da wären einige Sachen, wenn das wirklich ein Doku zur NSU wäre, dann wäre sie ziemlich schlampig und falsch. Was man aber sagen muss, der Hinweis ist natürlich schlau. Und da würde ich Fatih Akin, der auch Produzent des Films ist, schon unterstellen, dass er, wie die Hamburger sagen, Bleach ist, also ganz genau weiß, dass er diesen Film auch verkaufen muss ja auch und will. Und dass er das besser kann, wenn er den Ausländern, die nichts von der NSU wissen, nochmal so einen kleinen Hint gibt am Schluss. Hier übrigens in Deutschland ist das und das passiert. Und ich habe die Reaktion, hat man ja gemerkt, der Film ist ja nicht schlecht angekommen bei vielen Kollegen. Auch deswegen, weil die schon der Ansicht sind, hier wird etwas mindestens Bedeutungsvolles, vielleicht auch based on a true story, haft Wahres verhandelt.
Aber der NSU, also sozusagen ja auch vor dem Hinweis, ist das 1:1 der Anschlag aus Köln. Die Nagelbombe des Fahrrads ist sozusagen, es ist komplett sozusagen der Kolbstraßenanschlag, nur eben das sozusagen eine deutsche Hollywood-Schauspielerin.
Es wird eben nicht verhandelt.
Es gibt ja keine Verpflichtung, einen Film darüber zu machen. Es gibt auch keine Verpflichtung, bestimmte Elemente in einer Fiktionalisierung unterzubringen. Deswegen finde ich die Kritik nicht ganz einfach zu formulieren, aber ich glaube, dass sie richtig ist, dass der Film da etwas Wesentliches unterschlägt, beziehungsweise das, was er daraus macht, eine nicht nur Light-Version ist, sondern eigentlich also eine Richtungsentscheidung ist, die den Rassismus in Deutschland schönredet. Es gibt tatsächlich das, was Rüdiger, du gerade gesagt hast, zu den Polizisten. Allerdings sind die Polizisten durch und durch gut und sobald sie irgendwie eine tatsächliche Fährte haben nach den Tätern, verfolgen sie auch. Also es gibt nicht den Moment, in dem es quasi Indizien gäbe für rechten Terror und diese Indizien nicht verfolgt würden oder unterschlagen würden und so weiter. Und diese Entscheidung, das ist, glaube ich, schon tatsächlich eine wichtige Entscheidung. Gepaart mit der Bedeutung, die der Film dann doch dem Prozessualen gibt. Also es ist ja auch ein Film, der sehr viel Zeit verbringt mit dem Prozess und der Prozess an sich ist tatsächlich, hat große Glaubwürdigkeitsprobleme, aber hat auch nochmal die Probleme, dass die Komplexität extrem reduziert wird und dass die Figuren eigentlich an Spannung verlieren. Also es ist nicht nur ein politisches, sondern auch ein ästhetisches Problem.
Das sehe ich auch so. Also ich finde, das ist halt in dem Bezug zur NSU könnte man sogar von Exploitation reden in dem Fall. Denn das hätte nicht sein müssen, meiner Meinung nach. Und da hat er eine Gemeinsamkeit dann durch diesen Nachspann auch wieder mit dem Svaginzev-Film, der dann am Schluss in den letzten 3 Minuten die Ukraine unterbringt. Das ist auch nur das Aufpeppen um eine politische Bedeutung, die mit dem Film selber wenig zu tun hat. Und das haben wir, glaube ich, ein paar Mal solche Formen von Exploitation.
Vielleicht die Gelegenheit, 180 Grad uns zu drehen und auf die persönlichen Höhepunkte zu sprechen zu kommen. Gerne auch jenseits des Wettbewerbs. Lukas, möchtest du anfangen?
Ich meine, man muss schon sagen, dass im Wettbewerb, vielleicht kann man das einfach mal auch irgendwie kurz so ein bisschen benennen, dass natürlich der Film von Todd Haynes beispielsweise Wonderstruck. Wonderstruck, der jetzt ja schon seit 2 Wochen her ist, dass der lief.
Das kommt dir nur so vor.
Dass das durchaus ein schöner Film war, dass auch der Hong Sang-Soo-Film sehr schön ist.
Humanistische Filme beides.
Möglicherweise. man könnte vielleicht auch noch irgendwie über den Lynn Ramsey-Film sprechen, der vielleicht jetzt auch nicht da so wahnsinnig sich integrieren lässt in diese Reihe der irgendwie total Reinfälle. Ja, ich meine, was soll ich machen? Soll ich jetzt einfach
die Filme aufzählen? Das war ja keine Reihe, das waren ja nicht total Reinfälle. Also,
sag doch einfach, was dir gefallen hat.
Genau,
was waren die besten Filme für dich dieses Jahr?
Also ich fand zum Beispiel in der Quinzaine lief ein sehr schöner Film, ein Kinderrock-Musical über die Kindheit von Jeanne d'Arc, den ich ziemlich super fand, weil das einfach irgendwie ein sehr, sehr billiger Film ist, irgendwie ein sehr ausgestellt billiger Film, der an eigentlich nur 2 Schauplätzen spielt. Und das, da ist irgendwie auch nichts zu sehen, außer eine Schafsherde und ein paar Steine.
So Dünen
und
halt,
fast genau,
am Strand und da laufen die Schafe. Ja.
Sehr sozusagen schlecht einstudierte Musik und Gesang. Also das scheint mir irgendwie, diesen Film hat es gebraucht, nachdem, ich sage das jetzt wirklich dann zum letzten Mal, nachdem er mit La La Land dieses Jahr so, ich weiß gar nicht, so vergewaltigt wurden. Das war ein, ja...
Bruno Dumont ist der Regisseur dieses Films.
Genau.
Und er heißt Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc.
Ganz genau.
Und ich kann dir sehr zustimmen mit dem Lob.
Ja, ich würde mein Urteil über diesen Jahrgang vielleicht auch noch zumindest in dem Sinne revidieren, dass natürlich kein schlecht sein kann, was nicht nur ein, sondern gleich 2 Filme von Hong Sang-soo gezeigt hat, wenn auch einen davon im Wettbewerb, einen außer Konkurrenz, der dafür aber in Cannes spielt mit Isabelle Huppert und der auch ganz toll ist.
Ist der bessere von den beiden Filmen.
Vielleicht, vielleicht.
Warum läuft denn der außer Konkurrenz? Hat das irgendeinen Grund?
Ich weiß es nicht. Das könnte den Grund haben, dass es 2 Filme gibt und sie sich für einen entschieden haben. Könnte aber auch den Grund haben, was ja häufig in solchen Fällen ist, dass es irgendeine Verbindung gibt, die ich jetzt nicht persönlich kenne, zwischen einem der Juroren und dem Film. Hm. Das wären so die 2 Gründe, die mir spontan einfallen. Hm. Aber ich weiß es nicht.
Ja, und nennen würde ich ansonsten noch tatsächlich den Lynn Ramsey-Film, der jetzt irgendwie als letzter im Wettbewerb lief und der mir irgendwie erst beim Nachdenken drüber eigentlich so richtig gut gefallen hat, den ich auch mich schon jetzt darauf freue, ihn tatsächlich nochmal zu sehen. Philippe Garrel hat wieder einen sehr schönen Film gemacht, wie ich fand. Der lief auch im Nebenwettbewerb in der Quinzaine. Und gut, das ist mein Twin Peaks-Erlebnis, das war hier auch sehr schön. Das hatte sozusagen auch bei einem Special Screening und auch erst 3 Tage, nachdem die ganze Welt schon in die neue Staffel eingestiegen ist, aber das hat mir doch auch den Cannes-Aufenthalt versüßt. Ja.
Also ich kann noch ein paar mehr Filme nennen, also auch aus neben einem habe ich nicht so viel gesehen, aber da war natürlich dieser Animationsfilm Terran Tabu ein sehr schönes Erlebnis, der einzige Cement-Film, den ich gesehen habe. Aber im Wettbewerb, man muss schon hier Filme nennen, die möglicherweise auch heute Abend die Goldene Palme gewinnen, wie nämlich zum Beispiel Sofia Coppola's The Beguiled. Das ist zwar das Remake eines Films, den auch schon Don Siegel Anfang der 70er, 1971 war das, glaube ich, gedreht hat mit Clint Eastwood, ist gleichzeitig auch eine Romanverfilmung. Allerdings ist die Perspektive schon verschoben, während der Don Siegel-Film ziemlich klar um die Männerfigur zentriert ist und es da auch Figuren noch gibt, die jetzt bei Sofia Coppola wegfallen, geht es bei Sofia Coppola nicht um eine Figur, sondern um viele und zwar um diese 9 Frauen bzw. Mädchen verschiedenen Alters. Die Geschichte ist einfach die, dass ein Soldat der Nordstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg verwundet im Wald aufgefunden wird von einem Mädchen, das in den Südstaaten in Virginia ein Internat besucht, so ein Mädcheninternat. Die meisten Schülerinnen sind verschwunden, aber 7 sind noch da, plus eine Lehrerin und die Internatsleiterin, gespielt von Nicole Kidman. Ist eh hochkarätig besetzt. Kirsten Dunst spielt die Lehrerin, die dann auch am Anfang Französisch reden. Und wir haben die
Elle Fanning.
Elle Fanning, danke, genau. Die Elle Fanning als die erwachsenste und sexuell attraktivste von den Schülerinnen. Und wir haben natürlich dann den Colin Farrell, der hier zum 2. Mal zusammen mit Nicole Kidman zu sehen ist, weil Lanthimos, da komme ich auch noch gleich drauf, auch. Aber dieser Film ist so toll für mich, weil er eigentlich natürlich, wie oft bei Coppola, geht es da vor allem um den Stil, um die Oberfläche, in der sie aber Tiefen und Mehrdeutigkeiten entwickelt und findet. Und sie zeigt, dass eben auch Gegenstände eine Geschichte erzählen können, Kleider, die Räume, die Pflanzen im Garten. Das ist so eine verwunschene Welt. Man könnte den Film auch als Robinsonade beschreiben, also eine Welt, die abgelegen ist vom Rest der Welt. Der Rest der Welt ist der Krieg, der dann so am Rand aufscheint. Wir sehen Rauchsäulen, wir hören das Kanonendonnern. Aber die Hauptsache ist, dass die da sich zurückgezogen haben auf dieses Haus und dann eine Weile auch zusammen leben, obwohl der verwundete Soldat zunehmend diese Gemeinschaft der Frauen durcheinander bringt, sie auch manipuliert. Und was ich an dem Film ganz besonders toll fand, war, dass er für mich auch funktioniert als eine aktuelle Beschreibung, eine Beschreibung unserer Gegenwart, die gewissermaßen sich am Rande des Krieges oder von Kriegszuständen zurückzieht auf Lebensstil, auf Mode, auf die Manieren, auf die Rituale einer Zivilisation, die eigentlich schon untergegangen ist, an denen man aber festhält. Und vielleicht geht es auch nicht anders. Vielleicht ist es auch eine Würde, an der festgehalten wird. Und es ist keineswegs eine dumme Verklärung des Sklavenhalter Old South, sondern es ist eher wie Marie Antoinette auch eine gewisse Sympathie für ein Ancien Regime, was in jedem Fall weggefegt werden wird von dem, was kommt in der Zukunft. Und diese Melancholie, die in dieser Beschreibung liegt, die empfinde ich auch emotional sehr stark. Das ist ein Film, der mein Lieblingsfilm im Wettbewerb ist, der hoffentlich heute Abend die Goldene Palme gewinnt und der gewachsen ist von Tag zu Tag, seit ich den am Mittwoch gesehen habe. Während gewachsen ist nicht ein anderer sehr guter Film, nämlich der The Killing of a Sacred Deer von Yorgos Lanthimos. Lanthimos, der Regisseur von Dogtooth unter anderem und Alpes oder Orbs und natürlich vom Lobster. Und wieder Colin Farrell in der Hauptrolle spielt ein Arzt, der erpresst wird, der etwas eine Sünde begangen hat. Man kann an antike Mythen denken und dann kommt der Sohn eines durch einen Kunstfehler getöteten, kommt und rächt sich. Und dieser Film, der ist eigentlich so ein Arthouse-Horror, Arthouse-Mystery-Horror, ziemlich brutal. Ich glaube, der gehört auch eher in dem Sinn zu den Misanthropie-Filmen, dass er uns Zuschauern nahelegt, uns ein bisschen mit den Qualen zu identifizieren und mit dem Leiden dieser Figuren und das gerne zu sehen. Und da kann man, glaube ich, drüber streiten.
Worin sein Denkfehler liegt, ja.
Ja, worin sein Denkfehler, ich glaube auch. Also da kann man auch drüber streiten, ob das eigentlich richtig ist. Ich finde es eben auch wieder antihumanistisch in einem Sinn, der mir erstmal nicht sympathisch ist. Aber der doch etwas hat und ich würde nicht sagen, dass Lanthimos selber ein Antihumanist ist, weil ich dem im Unterschied zu anderen genannten Regisseuren, auch zu Haneke, dem nehme ich mehr ab, dass er unter dem leidet, was er da beschreibt und es nicht klammheimlich bewundert. Ich finde ja, dass bei Östlund, den kann man durchaus so kritisieren, der Schwede, über den wir schon geredet haben, aber auch Michael Haneke in seinem Film, dass die diese Welt, die sie angeblich so hassen, insgeheim bewundern und da so mit so einem kleinbürgerlichen Begehren doch Teil davon zu sein, auch drauf blicken. Bei Lanthimos bin ich mir da nicht ganz so sicher. Ich glaube aber, dass diese Mystery-Ebene, dass ja nie erklärt wird, woher dieser Fluch kommt, an dem dann Kinder erkranken und der Vater muss eines seiner Kinder töten, wie in antiken Mythen, und das tut er im Übrigen auch. Und da wird ja schon so ein, ja, also man kann es nur Mystery nennen, das wird nicht erklärt und das finde ich auch einen billigen Ausweg, das nicht zu erklären. Und wir identifizieren uns natürlich auch mit dem Aggressor, also damit, dass der Vater dann das, was er tut, nämlich quasi das Los und den Zufall entscheiden zu lassen, welches Familienmitglied er tötet, dass das richtig ist. Und da bin ich nicht sicher, ob das richtig ist. Ich glaube, die moralische Tat wäre vielleicht, sich Hiob-mäßig dem auch zu verweigern. Oder wie die Frau von Hiob. Hiob tut es ja nicht. Die Frau von Hiob sagt, fluche Gott und stirbt. Stirb. Und vielleicht wäre es richtig zu sagen, fluche Gott oder fluche du Fluch und dann sterben wir halt alle.
Das ist sozusagen auch ein bisschen der Punkt. Also Lanthimos ist für mich so ein Seminarleiter und so ein Pro-Seminarleiter. Und dann denke ich mir so, wenn ich im Kino sitze, sozusagen, weißt du, stell dir deine Frage alleine. Was ist jetzt da richtig und falsch? Das interessiert mich irgendwie nicht.
Was würdest du denn tun?
Weil das irgendwie, das funktioniert eben nicht. Das meine ich mit Denkfehler, ja. Also irgendwie hat er einfach schon so eine. Also im Grunde würde es reichen, diesen Film irgendwie in so einer Abi-Aufgabenfragenstellung irgendwie runterzuschreiben. Wir müssten eigentlich den Film gar nicht geben.
Also bei mir funktioniert.
Und deswegen glaube ich nämlich auch, dass das mit der Identifikation, also das will er wohl,
ja.
Aber irgendwie scheint mir das nicht ganz aufzugehen in dem Moment, wo es ihm eigentlich nur um dieses kognitive Spiel geht.
Das ist eine höchst zwiespältige Angelegenheit, würde ich zumindest beschreiben. Also für mich ist Lanthimos auch einer, der im Zweifel doch noch interessante Konstellationen herstellt, die aber tatsächlich oft auch nicht aufgehen aufgrund der Optionen, die er daraus schafft. Und ich glaube, das ist tatsächlich die Ausweglosigkeit dieser Situation, die er dann doch mit einem gewissen ästhetischen Vergnügen daran zelebriert, ist, glaube ich, tatsächlich dann antihumanistisch und für mich aber auch erzählerisch ein bisschen arm. Wogegen ich vieles bei den ästhetischen Entscheidungen schon bewundern kann.
Ja.
Deswegen eher zwiespältige Angelegenheit.
Aber filmisch, finde ich, muss man in dem bei Lanthimos schon sagen, dass, also mir geht es zumindest so, dass das stimmt mit dem Proseminar, Lukas. Aber auf der anderen Seite gibt es ja so sinnliche Gewissheiten, sagen wir mal. Ja, dieser Moment, wo der Erpresser vom Vater gefoltert wird. Die Momente, wo diese Lähmung bei den Kindern, die Krankheiten, wir können jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, wo die auftreten zum Beispiel. Es gibt immer wieder Momente, die nachhallen und die einfach für sich stimmen, mit denen dann zwar nur eine Proseminaraufgabe bebildert wird, aber das Bild stimmt, das Bild ist stark, das ist gutes Filmemachen und das Bild finde ich nicht so ein Malbuch für Kinder, wie das teilweise ja dann bei Herrn Haneke oder sogar bei Östlund der Fall ist.
Das, ich glaube, Haneke ist komplexer, als man denkt. Aber
ja, ich mag den auch, aber es ist schon mal...
Ja, das kann ich jetzt in dieser Kürze der Zusammenfassung, glaube ich, auch nicht stehen lassen. Aber ich möchte auch die Gelegenheit noch nutzen,
selbst
Titel zu nennen. Ich unterschreibe...
Ich habe jetzt selber nur einen genannt, das ist jetzt auch irgendwie... Aber es gibt
die Hong Sang-Soo,
du hattest die Chance.
Die Hong Sang-Soo-Verehrung, insbesondere von Claires Kamera, teile ich. Und auch die von Lynn Ramseys You Were Never Really Here. Auch da ein Film, bei dem ich jedenfalls das Bedürfnis habe, ihn wiederzusehen. Zwei Filme, drei, die noch nicht genannt wurden. Der Film von Claire Denis, Bright Sunshine Inn. Ein extrem anspruchsvoller und gleichzeitig ein komödiantischer Film. Und deswegen tatsächlich ein ziemliches Ereignis in dieser zum Teil trostlosen Kinowelt, in die wir geführt wurden. Mhm. Zweites, vielleicht war das auch das, was mich dann kurzzeitig so begeistert hat, The Meyerowitz Stories, der ich war das laute Atmen von Rüdiger, aber
kurz für schon bei Lynn Ramsey werde ich
Film, der unheimlich gut geschrieben und inszeniert und vor allem gespielt wird. Und ein Film, über den wir nicht, leider nicht gesprochen haben, Western von Valeska Griesebach.
Da sind wir uns aber alle einig.
Im Chapter danach. Vielleicht ist das quasi die Einigkeit, die seltene Einigkeit in diesem Podcast auch eine Möglichkeit des Abschlusses. Viele von diesen Filmen, hoffentlich wird es doch im Verlauf des Jahres die Gelegenheit geben, wiederzusehen und für den einen oder anderen Zuhörer, der nicht in Cannes war, für sich zu entdecken. Vielen Dank.
Dankeschön.
Tschüss. Heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Keine Frage.